ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ja, I care about fucking money. So, das ist halt das Ding so, weißt du. Nur weil du der sympathische Prototyp bist, ja, und der schöne Prinz, heißt es nicht, dass du damit durchkommst, so. Und die Leute kaufen es trotzdem. Das muss man sich mal reinziehen. Anstatt die Band abzustrafen, so, ey, viel zu krass.
Direkt am Rüssel quasi, also am...
Direkt am Rüssel,
am
so soll es sein.
Am Gesichtsrüssel allerdings.
Am Gesichtsarschloch. direkt dran. Also, ja, Simon, ja, welcome back in the pit, sag ich mal, zurück. Ja. Gear of the Dark, wir sind wieder am Start. Etwas unter Zeitdruck, deswegen bei Simon musste fürchterlich früh aufstehen, damit wir hier in meinem Schedule gerecht werden. Vielen Dank dafür.
Ja, kein Problem.
Aber Kaffee gab es trotzdem schon. Außer Haus oder Inhaus?
Außer Haus. Ich bin schön Punkt 7:07 oder so war ich, stand ich auf der Matte beim Coffeeshop, der um 7 aufmacht.
Kennen die dich schon so? Wenn du reinläufst, sagen die schon so Hallo Simon und so bestimmt, oder?
Ja, ja. Die wissen auch, also ich brauche auch gar nichts mehr sagen. Die tippen einfach ein, was ich da mir rauslasse und dann ist gut.
Was gibt's denn jeden Morgen? Dürfte ich das kurz erfragen? Für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich alle interessant, wenn ihr Simon mal einen Kaffee kaufen will. Die müssen ja wissen, was du gerne trinkst.
Drinks of choice sind hier bei meinem Nachbarschaftsshop Cappuccino mit Hafermilch und ansonsten bei diesem Coffeeshop, von dem ich dir schon mal vorgeschwärmt habe, dem krassen hier in Town, Cortado mit Hafermilch.
Ja, ich bin mehr Team, also du hast mich ja erst angezeckt vor ein paar Monaten, dass ich jetzt endlich mal einen Kaffee trinken soll, habe ich dann ja gemacht. Gefällt mir mittlerweile auch wirklich gut, muss ich sagen, Simon. Ich bin noch längst Lichtjahre entfernt so von der Knowledge, die du vielleicht mit dir rumträgst oder die Taste Buds zu entwickeln, aber ich glaube, ich kann mittlerweile schon so sagen, wenn ein Kaffee scheiße schmeckt, so, das ist schon mal gut. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wenn er gut schmeckt, soll das so oder also manchmal ne Kaffee, aber das Konzept von Cortado gefällt mir sehr sehr gut. Das ist so ein bisschen näher bei mir, weil es doch ein bisschen härter im Geschmack ist, weil, glaube ich, im Verhältnis mehr Kaffee dabei ist, also mehr Espresso.
Ist richtig. Bei mir in der Nachbarschaft, der Kaffee ist allerdings relativ strong, deswegen passt das auch mit einem Cappuccino.
Um 7:07 vielleicht auch mal ein Cappuccino dann.
Ja, genau. Geht schon.
Okay.
Damit ich hier schön Podcast machen kann, Alter.
Ja, ganz genau. Schön noch eine Line gerüsselt, auch vorweg. Ja. Als ich in die Musikbranche eingestiegen bin,
hast du erstmal eine Line gerüsselt.
Das sowieso, aber mein Chef damals, Ole, Peace, Doppelpeace hätte ich fast gesagt, Grüße gehen raus. Der hat gerne mal, das war auch so ein Typ, der hat am Tag auch gerne mal so 12 große Tassen Kaffee gesoffen. So. Also richtig alte Schule und dazu minimal ein 30er Pall Mall Big Bag weggezogen. Also nur vor 18 Uhr. Dann ging der Tag ja aber erst richtig los. Konzerte gehen, Kneipe. Also einer der wenigen wahren verbliebenen Universal Soldiers so da draußen, was so das zugrunde richten des eigenen Körpers betrifft.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kenne da auf jeden Fall auch so ein paar Kandidaten. Aber das ist schon bitter. Also überhaupt eine Schachtel kippen am Tag ist so, wo du
ich
einfach denkst so.
Geil. Ich finde es einfach nur geil, wenn ich irgendwo schon reinkomme und da packt jemand so ein 30er Big Pack aus. Ohne Scheiß, mir macht das wahnsinnig gute Laune, weil ich war ja sehr, sehr leidenschaftlicher Raucher und ich habe rein aus hypochondrischen Gründen aufgehört, weil ich einfach Schiss habe. Aber ich freue mich immer, wenn andere für mich mitrauchen. Damit meine ich nicht passiv rauchen, sondern wenn die für sich rauchen. Und ich weiß, wenigstens rauchen noch Leute da draußen.
Gibt's eigentlich 30er Packs auch von diesen 100er Zigaretten, die sind extra lang, das wäre eigentlich der absolute Endgegner, Alter.
Die sind geil, was rauchst du so, Lord Extra 100. Basi und ich haben gerne mal I-120 geraucht, diese Nuttenstängel, diese ganz langen, dünnen, weißen, kannst du dich an die erinnern? Ja. Weil die schmeckten überraschend gut und da waren Basi und ich.
Die schmecken überraschend gut, nach Serrano-Schinken wahrscheinlich,
die
oder?
Die Punker in der Stadt zu sehen mit so ganz langen, dünnen Kippen im Maul, das war unser Ding. Also ein schönen Sekt für 2 Mark, eine Flasche. Oh Mann, echt.
Ihr lebe Männer, ey.
Und was ich gesehen habe, war das, muss ich googeln, ich will nichts Falsches erzählen. Warte mal, Zigaretten 50er-Pack gibt es, glaube ich, nämlich jetzt auch. Ja, guck mal hier, im Tabakbunker hätte ich fast gesagt, tabakbruker.de, für den machen wir jetzt mal Werbung, Alter. Palmalrot 50er-Jumbo, Alter. Das Ding ist wie so ein Backstein, Alter.
Schick mir doch einfach mal den Link.
Ja, das musst du dir kurz reinziehen,
Ja, das Alter. Muss ich mir jetzt reinziehen, ja.
Ey, warte mal, das musst du dir echt kurz reinziehen, weil das lohnt sich. Warte mal, guck mal, Simon hier, was war? Tabakbruker, das ist ab jetzt Brucker. Ab jetzt, klick mal drauf, ist zu gut.
Es lädt.
Eine Kundenbewertung, 5 Sterne, was sonst? Ja, ja. Zigaretten, geil.
Also warte mal, die lesen wir jetzt mal. Sehr gut. Das ist die Bewertung, Alter. Der Typ hat einfach nur sehr gut geschrieben. Am 26. Ja. Juni 2022. Sehr gut.
Aber Digga, ganz ehrlich, Palmal ist auch was Feines, Alter. Mein alter Kumpel Nösen, Grüße gehen raus. Der hatte mal, als wir im Heidepark Soltau waren, in der 10. Klasse oder 9. Klasse, hatte der eine Packung Palmal ohne Filter dabei. Das war das coolste und rock'n'rolligste, was ich je gesehen habe. Ich habe vieles von ihm gelernt, unter anderem Palmal ohne Filter. Mein Opa hat immer Reval ohne Filter geraucht. Die waren auch richtig geil, diese gelben Opa-Packungen. Hat er auch bestimmt 3 Packungen am Tag weggesaugt.
Ja, nicht schlecht, ey.
Der ist aber auch, hat die 70 nicht geschafft. Also muss man sagen, der ist in seinen 60ern, der hat viel, wirklich viel geraucht. Das muss man ganz klar so sagen. Oh Mann, ey, wenn ich umso länger drauf ich starte. Ich glaube, ich mache mal eine Testbestellung bei Tabakbrucker jetzt.
Mach das mal, bestell einfach mal ein 50er-Pack 100er Palmalrot.
Alter, kurze Info noch auch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Solltet ihr ein Doppelpack Winston Red 6XL-Gebinde bestellen, kriegt ihr 4 Feuerzeuge, 1 Aschenbecher und eine riesige Trinkkanne von Winston, 1,5 Liter dazu. Will ich nur sagen, Angebot gilt für kurze Zeit. Bei 3 Packungen 3 Packungen Winston gibt's ein Zippo dazu. Boah, Alter, was für schöne Marken. Guck dir das an, Simon. Ey, sorry, die Zeit müssen wir uns jetzt echt nehmen. Das ist mir gerade egal. Allure Super Slims, 40er. Die wären was für mich, glaube ich, die Super Slims. Leider haben denn zu meiner Raucherzeit dann schon so viele angefangen, so Verlierertypen, so American Spirit und so gesunde Zigaretten zu rauchen und so ein Scheiß. Kommt mir überhaupt nicht in die Tüte.
Ja, das ist natürlich asozial, ja. Das soll man nicht.
Burton, was ist denn Burton, Alter? Was? Auslese Deluxe, Alter, das klingt auch. Oh, ist das alles schön. Hier, was haben wir denn hier? Camel Blue. Alter, ich fange wieder an, Simon. Ich mach echt.
Du, rauch, was das Zeug hält. Einer von uns muss ja Lungenkrebs kriegen.
Ja, nee, ich fange natürlich nicht wieder an, aber Buzzy auch, ich habe ihn hier und da mal erwähnt, Grüße gehen raus, einer der realsten Kollegen ever, der hat halt einfach, seitdem er 13 ist, so richtig konsequent sich direkt für eine Marke entschieden, hat immer Camel geraucht. Camel, Camel, Camel. Das andere kam dem nicht ins Maul, der hat nur Camel geraucht. Fand ich mega.
Camel ist auch so ein, das ist schon fast eine Nische, ne? Die gibt's ja gar nicht überall mehr, habe ich das Gefühl.
Boah, also ich glaube, da täuschst du dich. Camel ist definitiv einer der absoluten Top-Marken immer noch. Auch in den USA, ja. Chesterfield, das gefällt mir. Ich hatte wenig Respekt vor Leuten, die immer sogar, obwohl ich weiß nicht, ob wenig oder viel, vor Leuten, die so ganz normale Marlboro geraucht haben. Das war, ich wusste immer nicht, was...
Ja,
man
Corporate, Alter. Corporate Chills, Alter. Wer Marlboro raucht, ist eine Corporate
Genau,
Chill.
Der trinkt auch ein Selters und fragt, ob man mal ein Ceva hat, um sich die Nase zu pusten. Und wenn man nach einer Zigarette fragt, wird einem eine Marlboro gereicht. So. West, immer mega Respekt vor Westkippen, weil das die Bröselkippen waren in den Werner-Comics immer.
Ja. Lucky Strike.
Ja, hat meine erste Freundin immer geraucht und die kam aus einer Familie. Ich hoffe, ich sage nichts Böses, aber da wurden die Kippen auch gerne mal von den Eltern gekauft. So, auch für die Kinder. So, wenn ich mich nicht täusche, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber die hatte, ich wüsste nicht, wo die sonst die Kippen immer herhaben hätte sollen. Und die noch ein Wort zu West, aus irgendeinem Grund wirst du dich vielleicht dran erinnern, West-Zigaretten waren ja immer günstiger als so andere Kippen. Und wenn man die gezogen hat für 5 Mark, dann klebte gerne mal ein 1-Mark-Stück da drauf hinter der Folie oder 50 Pfennig, weil die günstiger waren als andere Kippen und hatten auch immer 21 drin.
Kannst du bitte Mike sagen statt Mark?
Eine Mike?
Eine Mike, ja. 5 Mark. Das ist anders davon.
Wo hat man das so gesagt?
In vielerlei Orten. So ein bisschen.
Ja, aber doch bestimmt nur in bestimmten Teilen von Deutschland, oder? Ich habe es noch nie gehört.
Echt nicht? Nö. Ich habe schon von Leuten aus Hannover, viel in Berlin.
Hannover, Moment, da muss ich direkt stoppen. In keiner Stadt in ganz Deutschland wird so fehlerfrei Hochdeutsch gesprochen. Das klarste Hochdeutsch wird tatsächlich in Hannover gesprochen, soweit ich weiß.
Also ich hatte ein Familienmitglied, was den Großteil seines Lebens vor dem Move nach Berlin in Hannover verbracht hat. Und der hat immer Mike gesagt und auch Parkplatz.
Ah, interessant. Ja, dann vielleicht halt einfach Sprachfehler. Aber gut, wir sprechen ja alle Dinge unterschiedlich aus. Ich komme nicht von dieser Kippenseite
weg. Ja, nee, merke ich gar nicht. Ja. Digga,
Alter, das wird sogar noch besser. Ahn mal den, eine Pal mal Blau Herkules 60er, Alter, eine 60er-Packung, Alter, die man sich so in seine Witboy oder Fubu-Jeans steckt, wo richtig Platz ist in den Taschen,
Witboy,
Alter.
Witboy, Alter.
Kannst du dich an Witboy erinnern?
Ja, natürlich kann ich mich an Witboy erinnern. War in den 90er, also ich war in den 90ern auch am Leben, Hanno.
Ja, ich weiß, aber weißt du, viele sind in das weite Hosen-Game erst nach Witboy eingestiegen. Das muss man fairerweise dazu sagen, wo es sie denn von allen Marken gab, aber ich war noch richtig mit meiner Mutter bei Karstadt, habe eine rote Witboy angezogen, wollte die unbedingt haben. Und meine Mutter, wie Mütter das so machen, zerren so am Hosenbund, geht so einen Meter zurück, guckt mich an. Das sieht so scheiße aus, kaufe ich den nicht.
Nice.
Und deswegen gab es keine rote Witboy.
Rote Witboy, das ist schon ein bisschen, also das ist schon grenzwertig, Hanno.
Ja, Simon, ich bin ein extravaganter Typ. Entschuldigung, ich bin bekannt in Funk und Fernsehen. Was erwartest du? Was gibt's sonst Neues? Alter, Simon, ganz kurz, hier, ja. Hast du letztes Mal über deine neue Gitarre schon gesprochen, dass du drauf gespielt hattest? Oder hast du das schon erzählt über deine neue Les Paul? Dass du die hast, war klar, aber hast du auch schon Erfahrungsbericht abgeliefert?
Nee, ich glaube nicht, nee.
Dann mal eben kurz zwei Worte zur neuen Les Paul, bitte.
Ja, Hanno findet sie relativ hässlich, ist glaube ich Nummer eins.
Nicht mein Geschmack, ja. Lecker, aber nicht mein Geschmack, wie der Japaner zu sagen pflegt.
Ja, und der Hanno. Und ansonsten, ja, macht einen guten Eindruck. Ich habe die übelst tief gestimmt auf Drop.
Überraschung.
Ja, das war eigentlich gar nicht geplant. Ich habe nämlich einen Seitensatz, ich dachte mir so, okay, ein bisschen runterstimmen und dachte mir, ich probiere mal C Standard, habe ich lange nicht gespielt.
Ist geil, stehe ich drauf.
Aber dann hatte ich es in C Standard und dachte ich so, fühlt sich alles ziemlich straff an. Und dann habe ich so auf Drop AS runtergedroppt, wo ich dachte so, mit der Gibson-Mensur wird es nie was. Überraschenderweise gar nicht so schlecht. Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen dickere Seite draufziehen würde, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. P90er, ins richtige High-Gain-Pedal machen eigentlich auch eine total gute Figur, es sind aber irgendwelche Stock-P90er. Hals ist nicht zu Baseball-Schläger-mäßig, denn das war so ein bisschen, hier Taylor, kennst du ja auch, der hat gerade ein Video über Les Pauls gemacht und hatte dementsprechend viele verschiedene Les Pauls und meinte, dass die, ich kenne mich ja mit Les Pauls nicht so gut aus, also es gibt halt irgendwie, ich glaube die Les Paul Studios haben, ich glaube generell dickere Neck-Hälse als die Customs oder was auch immer, und soweit ich das verstehe, basiert die ich jetzt habe auf einer Studio, aber ich finde den Hals ehrlich gesagt nicht wahnsinnig dick, also irgendwie positive Überraschung. Ein paar Sachen will ich halt machen, ich will das Griffbrett schwarz färben, weil die ganze Gitarre ist so schwarz, der Headstock ist so richtig schwarz, dann hast du so ein blassbraunes Fretboard drauf, das sieht so ein bisschen kacke aus. Und ansonsten gibt's eigentlich nicht viel zu machen. Die Buchse ist schon locker schon wieder und ansonsten ist alles geil. Also ein paar Kleinigkeiten mache ich dran, aber die Gitarre würde ich sagen ist erstmal ein Keeper.
Wenn die Buchse locker ist, alter Trick, wenn man keinen Sekundenkleber verwenden will, sondern dass man es irgendwann wieder aufkriegt, Nagellack geht auch immer gut. Einfach klar Nagellack, das kann man dann wieder aufbrechen, wenn man es mal wieder aufschraubt, aber dann geht die Mutter eigentlich nicht mehr runter.
Ich dachte, du sagst es Gitarre anzünden.
Ja, das geht natürlich auch. Entweder Nagellack auf die Buchse oder Gitarre anzünden. Eins von beiden.
Ja.
Ich konnte vorgestern Nacht nicht pennen oder bin so aufgewacht schon morgens um 4 oder so und bin dann so Craigslist, das ist so wie Kleinanzeigen in Deutschland, durchgescrollt hier in Gainesville und hab tatsächlich einen Amp gefunden, den ich seit vielen, vielen, vielen Jahren immer schon haben wollte, der in meiner Sammlung fehlt.
Ah ja.
Und für unverschämt günstiges Geld, und zwar ein PV Classic 30. Das ist halt einfach ein Combo mit einem 12er Speaker, 30 Watt Vollröhre mit EL34, glaube ich, also sehr mittensoundig, also genau mein Ding. Hingefahren zu dem Typen, klang super, hatte denn gerade im Service alles durchgecheckt, $275. Nice. Also ein totaler Scherz. Also unter 250 Euro direkt mitgenommen. Kann man, da bin ich Mensch geblieben, eingepackt ins Auto und lachend davon gefahren. Klingt obermäßig geil. Werde ich wahrscheinlich genauso wenig spielen wie alle meine anderen Amps, aber steht da und sieht gut aus.
Speaking of Amps, ich habe gerade mir auch, wir haben schon mal drüber gesprochen, nach dem
schon gesehen.
Guitars haben mit mir diesen Engel Ravager mal rausgelassen, diesen kleinen Mini-Amp von Engel mit dem eingebauten IR-Loader. Hatte jetzt noch keine Gelegenheit, mich einzuplagen, weil ich noch immer im Oberstress bin. Aber bin ich gespannt auf jeden Fall drauf. Ich hab mir viele, viele Videos zu dem Amp angeguckt, und ich sag mal so ein bisschen der Usus scheint zu sein, dass dem Amp für Metal so ein bisschen der Dampf fehlt. Aber das ist natürlich immer, wenn man keinen Boost oder Overdrive davor packt, aber es ist ja leicht getan, sag ich mal. Ich finde aber, dass der Mittencharakter von dem Amp ziemlich geil ist. Und zumindest von dem, was ich bisher gehört habe, und bin jetzt mal gespannt, was ich da so rausholen kann. Ansonsten bin ich ja so ein bisschen, also Mini-Amp mit IR-Loader bin ich ja so ein bisschen ultra, einfach weil ich es cool finde, mit Röhren-Amps direkt ins Interface aufzunehmen. Und da ist ja dann auch der Power-Output gar nicht so wichtig unbedingt, wenn du nachher einfach direkt aufnimmst sowieso mit den Dingern. Also ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, aber auf den ersten Blick auf jeden Fall ein cooler Amp mit coolen Features und relativ erschwinglich auf jeden Fall.
Was hast du gelegt?
Ich habe einen Rabatt bekommen über einen Kumpel und ein bisschen weniger bezahlt. Aber hier in den USA kosten die, glaube ich, $879, in Deutschland 750 Euro.
Ja, wir sind gespannt auf deinen Erfahrungsbericht. Ich würde mich fast wundern, wenn er den Rev 20 schlägt, aber vielleicht ist er einfach nur anders.
Das wird er auf keinen Fall, weil der Rev D20 halt ja ein Pedal-Plattform ist, Amp ist, und ich darüber vor allem meine Distortion mit Pedalen erreiche, während der Engel Ravager überwiegend schon einen High-Gain-Channel hat, den man nur ein bisschen boosten muss. Also am ehesten, was vielleicht interessant ist, was man so ein bisschen testen kann, ist Pedal-Distortion versus Amp-Distortion, so ein bisschen mal gucken, was da aufgenommen mehr Bock macht. So. Aber ich glaube auch nicht, dass er den D20 schlägt, einfach weil der so eine Allzweckwaffe ist, wenn man Bock auf Pedale hat.
Ich habe heute Morgen tatsächlich, obwohl er schon ein paar Tage hier rumsteht, meinen ersten Testrun mit dem Tone King Imperial Preamp-Pedal hinter mir. Mhm. Wahnsinn.
Okay.
Ist genauso geil, wie alle im Internet sagen, ausnahmslos. Halt ganz anderer Sound, ne? Halt sehr Fender-basiert und sehr rockig, wenn man so will. Also nichts, also ich habe noch keine Pedale in jeder Form. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob man auch Metal rauskriegt, so, aber so, ich habe ja nun viele alte Fender-Amps und auch alte Vintage-Caps und so. Das ist schon auch vom Feeling her wirklich direkt ins Interface spot on. Also da hat ja auch drei Vorstufenröhren drin, also das ist schon sehr röhrig und ja, leider geil. Muss ich leider behalten, das Ding.
Okay. Ja, Metal rauskriegen. Du hast ja ein Total Distortion Worship. Stopp's einfach mal rein. Das Pedal hat ja einen ziemlich zornigen Output irgendwie. Und für mich ist es immer so ein bisschen der Gradmesser, ob eine Input-Stage von einem Amp oder Preamp das aushält. Und wenn ja, dann steht ihm ja eigentlich nichts im Wege, auch Metal rauszuholen.
Das stimmt wohl. Speaking of, hast du schon ein neues Paket von Lichtlärm gekriegt? Ist mein Pedal endlich bei dir in Portland angekommen?
Nein, folgendes. FedEx hält seit anderthalb Wochen ein Paket von mir zurück, und ich habe mittlerweile vor Tagen auch noch mal eine Rechnung hinterher geschickt an FedEx, mehrfach mit denen telefoniert, ja, wir haben alles, jetzt, es wird dann bald gemacht, und dann habe ich nochmal angerufen und so, ja, wir packen jetzt einen Urgent-Stempel drauf, die machen einfach gar nichts, also das dem Paket wächst da einfach ein Bart, ist richtig geil, sind halt einfach 56 Pedale drin oder so, ist ja jetzt auch nicht ganz billig, der Inhalt von dem Paket, und
nicht so.
Und hält mich auch gar nicht davon ab, meinen Scheiß zu machen. Also sorgt neben dem ganzen anderen Black Friday Stress und Nightmare Single Stress, habe ich noch gar nicht erwähnt hier, oder? Doch, vielleicht. Nightmare Single.
Doch, hast du erzählt letztes Mal, dass jetzt könnt ihr sie euch anhören quasi.
Ja, ihr könnt sie euch anhören, genau, auf nightmare.bandcamp.com. Und da kann ich es ja hier auch nochmal ganz offiziell sagen, Christian Kolf von Wahlborg, der Band, die wir hier manchmal schon erwähnt haben, der eine oder andere wird sie kennen.
Detective Kolf.
Detective Kolf ist jetzt quasi auch fester Teil der Band und hat auf der ganzen EP dann auch Vocals hinterlassen, nicht nur auf der Single.
Ist es der Main-Sänger jetzt quasi?
Nee, John und Christian teilen sich die Vocals quasi und das ist so, also in dem Song ist es, in der Single, die wir rausgebracht haben, ist es so getaktet, dass erst John seinen Part hat, dann haben die so einen Part, den sie zusammen machen, dann hat Christian seinen eigenen Part und dann nochmal einen Part, den sie zusammen machen. Das ist aber in jedem Song anders. Es gibt auch Songs, wo Christian am Anfang seinen eigenen Part hat, dann ist in der ganzen Mitte des Songs John und am Ende wieder Christian. Also wir haben das eigentlich in jedem Song so ein bisschen anders gemacht. Muss man natürlich auch sagen, also Respekt an Christian, der hat einfach die Sachen geschickt bekommen und so, wir haben Lyrics ein bisschen zusammen verfasst, er auch, und dann hat er halt einfach, wir haben so die Songs vorgegliedert so ein bisschen, wo wir uns denken, wo wer singen könnte, und Christian hat da dann einfach eingesungen so und uns die Sachen zurückgeschickt und dann haben John und ich quasi uns hier bei Leon ins Studio gesetzt und Johns Vocals aufgenommen und ich sag mal so, das war natürlich alles erstmal auch ein bisschen so ein Experiment. Am geilsten wäre natürlich, wenn man das alles in einem Raum mal zusammen machen könnte und die ganzen Vocal Arrangements auch zusammen machen kann. Aber Christian, also ich sag mal so, da gibt's auf jeden Fall ein paar Überraschungen auf der EP. Ungeahnte Gesangsstyles auf jeden Fall, die man so von Nightmare sonst wahrscheinlich überhaupt nicht erwarten würde.
Und für geile Styles und rote Witboys bin nicht nur ich immer zu haben. Also dementsprechend hoffe ich natürlich auch, dass es auch Anklang findet. Ich bin auf jeden Fall für meinen Teil sehr gespannt, aber ich habe wenige Sachen gehört natürlich, die unser guter Freund Kolf gemacht hat, die eigentlich scheiße sind. Er ist ja, wie sagt man, ein Hans Dampf in allen Gassen.
Ja, das ist wohl wahr, ja.
Aber speaking of, du hast gerade Bandcamp erwähnt. Ich muss mal ganz kurz einen Rant hier an dieser Stelle. Ich freue mich über all die Zuschriften, die mich oder Manta über Instagram erreichen, wo in den Es ist wieder Zeit für die Jahresbesten Endliste, wo die Leute ihre Stats von Spotify posten und solche Sachen. Und ich freue mich natürlich zu lesen, dass Manta bei so vielen Leuten in den Top 5, Top 10, Top 3, Top 1 oder was auch immer dabei sind. Also ich nehme das an und ich nehme das wahr und freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Aber ich muss euch allen da draußen wirklich die Frage stellen, wer bei diesem ganzen Spiel, warum, also klar, dass Spotify der absolute Endgegner ist, was Beschissenheit betrifft, rein was die Firma mittlerweile macht, Kriegsmaschinerie und das ganze Prinzip, das weiß mittlerweile einfach jeder. Ja?
Werbung für Eis.
Ganz genau, solche Sachen. Auch ich habe immer noch Spotify, auch ich bestelle ab und zu was bei Amazon und es geht hier gar nicht um Pointing Fingers, darum will ich nicht. Ich verstehe nur euch alle da draußen nicht, warum bewerbt ihr mit solchen Moves diese Plattform auch noch? So, weißt du, es ist eine Sache, die zu nutzen, aber ich verstehe wirklich nicht, warum man der ganzen Plattform halt auch noch diese ungeahnte Werbepower einfach betrifft, dass jeder halt einfach in sein Profil diese Dinger knallt und sagt, guck mal, wie viel ich die bei dieser Scheiße zugehört habe. So, wie gesagt, meine Musik ist auch bei Spotify und ihr könnt Mucke hören, wo ihr wollt. Darum geht's hier jetzt gerade gar nicht. Aber ich verstehe gar nicht, wenn so eine Plattform so höchstgradig problematisch ist, warum man denen dann halt auch noch diese kostenlose Werbung schenkt. Und davon ganz abgesehen, manchmal denke ich auch so, ey Leute, wir sind doch nicht 12 und auf dem Schulhof, dass man so gegeneinander sich angeben muss, ey, guck mal, was ich für geile Mucke höre. Das wissen wir doch alle, dass wir geile Mucke hören. So, das sind nur meine 2 Cent und ich bin mir sicher, da gibt es auch andere legitime Meinungen zu. Ich verstehe diesen Move nur nicht, weil da sitzt der Obersatan irgendwie im Chefbüro und reibt sich die Hände und denkt so, Alter, die zahlen mir ja schon 15 Euro, den Künstlern muss ich gar nichts bezahlen, gefühlt. Und ja, und dann machen sie auch noch alle kostenlos Werbung für unseren Verein mit genau diesen Moves.
Ja, praktisch, oder?
Total praktisch, weil man ist halt einfach so tief eingespannt in diesem ganzen ekligen Kotzsystem und ich nehme mich da nicht raus, aber das fiel mir auf. Ich freue mich total, dass so viel Manta gehört wird. Danke, 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 aber hört auf, diese Plattform auch noch zu bewerben.
Ja,
ich. Aber das klingt auch so falsch. Ich habe ja auch auf dem Instagram-Profil ist ein Manta-Spotify-Link. Darum geht es gar nicht, sondern was ich meine, schenkt den nicht als Privatperson diese Umsonstwerbung. Das, glaube ich, möchte ich sagen.
Ja, fair enough. Ich bin jetzt kürzlich auf Tidal umgestiegen. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, also es ist so ein bisschen verbuggt auf jeden Fall. Es funktioniert alles nicht ganz so gut. Es fehlen auch Sachen, die mir wichtig zu hören sind teilweise. Aber nichtsdestotrotz war bei mir dann auch so ein bisschen der Punkt, wieso mich hat es einfach so ein bisschen angeekelt. Und ich bin jetzt auch keiner, der jetzt den großen, keine Ahnung, sich da jetzt groß auf die Schulter klopft. Am Ende sind das alles Konzerne und in diesen Konzernen sitzen wahrscheinlich ein Haufen.
Aber ich glaube, Spotify gehört mittlerweile so gerade, was so Entertainment-Bereich geht, zu den Top 1 an Ekelkandidaten.
Ja,
das muss man schon ganz klar
definitiv
sagen.
Definitiv, ja.
Und ich möchte es auch ganz klar sagen, ich benutze Spotify ja auch, weil es halt bei Spotify manche Podcasts gibt, die ich nur dort finde. Gerade so True-Crime-Sachen und so, die ich teilweise gerne höre aus den USA und so weiter und so fort. Es geht mir nur einfach darum, dass ich nicht so richtig verstehe, warum man als Privatperson dann denen halt noch diese kostenlose Werbung schenkt. So, das ging mir etwas ab. Nicht mal auf den Geist, ich verstand es nur einfach nicht. Und ich höre das immer wieder, dass Leute versuchen, peu à peu umzusteigen auf andere Plattformen, die halt aber einfach noch nicht das ganze Programm haben. Erklärt uns gerne, wie eure Erfahrung da ist, wo ihr eure Mucke hört. Weil nicht zuletzt, da werden wir ja auch viel auf Spotify gehört. Und ich bin natürlich total froh, dass sich so viele Leute Gear of the Dark anhören. Es ist ja auch einfach, wie man sagt, convenient. Und deswegen funktioniert das Produkt genauso wie eine Amazon Prime-Mitgliedschaft.
So ist das
wohl. Man ist da schon sehr verwöhnt.
Ja.
Egal, das elendige Thema. Sorry, dass ich da jetzt schon wieder drauf rumreite. Es fiel mir nur so auf, weil ich so viel davon gesehen habe und mir zugeschickt wurde.
Ja, alles fair enough, würde ich sagen. Aber was auch fair enough ist, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde richtig geil abgelabert über Kippen, Gitarren, Spotify und
die wichtigen Sachen.
Ja, und so weiter. Ich würde sagen, wir setzen mal fort mit der FAQ-Folge. Wir sind mittlerweile bei Teil 3 angekommen, Hanno.
Ja, Teil 3. Also deswegen nochmal danke für all eure Fragen. Und es waren wieder so viele, dass wir wirklich es in 3 Teile aufteilen mussten. Ja, danke dafür. Es macht immer Bock für mich, das Jahreshighlight. Wollen wir einfach weitermachen? Willst du weitermachen? Soll ich weitermachen?
Mach du weiter.
Okay, Karl Korps fragt, hey, was ist eurer Meinung nach der beste Weg, Störgeräusche aus gekoppelten Amps zu bekommen?
Ja, Noise Gates.
Ich glaube, er meint, ich war mir auch nicht sicher, Simon, aber ich glaube, er meint was anderes. Mit gekoppelten Amps meint er vielleicht, wenn man 2 Amps gleichzeitig spielt. Noise Gates, natürlich praktisch, ist für mich so eine Sache, wenn man einmal eins hatte, kann man nie wieder zurück.
Ja.
Nicht zuletzt ist ja in deinem Signature-Pedal, genau wie in meinem, auch ein Noise Gate verbaut, was übrigens super funktioniert. Habe ich aber immer auch schon seit vielen Jahren auf meinen Boards gehabt. Was er, glaube ich, meint, Störgeräusche aus gekoppelten Amps, kann ich immer nur die deutsche Traditionsfirma Lele empfehlen, die fantastische ABY-Switcher baut, wo galvanisch getrennt wird und es eigentlich keine Brummschleifen etc. geben sollte. Ansonsten auch von der anderen Firma Palmer einfach mal eine Line-Isolation-Box. Isolation-Box kostet, glaube ich, 60, 70 Euro oder irgendwie sowas. Einfach in einen Kabelweg der beiden Amps benutzen, das hat bei mir auch schon viel geholfen. Also einfach einen guten ABY-Switcher mit galvanisch getrennten Ausgängen oder eine Line-Isolation-Box von Parma würde ich empfehlen.
Läuft.
Gibt's auch Isolationsboxen, gibt's übrigens auch von Lele, die ich auch benutze, die übrigens total fantastisch sind. P-Split oder so heißt das, ich sag jetzt bestimmt was Falsches. Warte mal, jetzt will ich's wissen, Lele, P-Split. Krieg von denen kein Geld. Ja, P-Split heißen diese Signal-Splitter.
Alright.
Ja, alles klar. Sagen wir einfach, weil es ein geiles Produkt ist. Machen wir weiter, Simon.
Frage. Erstens, bestes Strategy-Album. Frage 2. Was sind eure Lieblings-USBM-Bands? Cheers.
Zu Strategy kann ich original überhaupt nichts sagen. Da kann Simon bestimmt deutlich mehr zu sagen gleich. Mhm. Außer, dass ich weiß, dass es sie gibt. Und ich kann mich an ein paar Jahre erinnern, wo man auf jedes Konzert gegangen ist und jeder mehr als Shirts Tragedy-Aufnäher hatte. Das war absolut Pflicht.
Ja.
Lieblings-USBM-Band, ich muss tatsächlich sagen, bei mir sind es wahrscheinlich Wolves in the Throne Room.
Okay, ja.
Einfach, weil das, glaube ich, die erste US-Black-Metal-Band war, die ich vor vielen Jahren gehört habe, so mit dem ersten oder zweiten Demo. Und dann auch die Two Hunters und so, schon richtig, richtig geile Scheiben, wie ich finde, immer noch. Damals immer so ein bisschen als Studenten-Black Metal verschrien, weil es halt einfach eben kein Corpse Paint und so ein Blödsinn gab. Finde ich nicht gut gealtert, den Vorwurf, sondern starke Band.
Jo. Bestes Tragedy-Album für mich, Vengeance. Da bin ich nicht, wie soll ich sagen, nicht wahnsinnig experimentell. Ich habe auch gerade vor kurzem bei einer Show hier in Portland die neue Band vom Tragedy-Sänger gesehen oder neuere. Das ist so ein bisschen so Doom, es hat so Doom-Metal-Anleihen, aber auch so ein bisschen D-Beat-Elemente. Und da war ein Song, den die live gespielt haben, der mich total weggehauen hat. Und ich habe die Platten hoch und runter gehört von denen und finde diesen Song nicht. Keine Ahnung, ob der neu war, weil sonst fand ich das auf Platte nämlich alles nicht so richtig cool. Aber Tragedy Vengeance auf jeden Fall, Oberalbum, lief bei mir auch viel. In den 2000ern, späte 2000er habe ich Tragedy ganz viel gehört und generell so D-Beat und Crust. Und dann USBM. Ich würde sagen, Krellis, ziemlich wichtig, eher progressive Black Metal Band, sehr, sehr, sehr experimentell zumindest und auch eine große Spannbreite an Einflüssen über verschiedene Alben. Leviathan hier aus Portland,
stark, hast du natürlich ja, nicht unrecht.
Nicht ganz unkontroverse Band, aber sehr starkes Material. Wayfarer fand ich tatsächlich ganz cool. Die hatten wir hier mal zum Review und das war diese Western-mäßige Black Metal Band, falls du dich erinnerst.
So Amerikaner genau. Meets Black Metal. Die Idee auf jeden Fall gut, gefiel mir auch. Es ist aber, hat es jetzt nicht langfristig bei mir auf dem Plattenteller geschafft irgendwie. Ich habe mir nicht öfters rangehört.
Bei mir ist der letzte Song auf der Platte, False Constellation, der hat mich ziemlich geflasht, muss ich sagen. Und der spielt mir eher zufällig, würde ich sagen, auch so ein bisschen in die Karten gerade. So diese jangly Gitarren und Bands und Vibrato und so gibt's auf der neuen Nightmare EP auch viel. Weil ich das in anderen Genres auch geil finde. So. Also zum Beispiel fällt mir ein Insect Arc, ist eine coole Band mit dem Carnate-Drummer. Die haben so, das hat so Wüsten-Vibes halt, das finde ich ganz geil. Ansonsten, ich bin total überrascht, da werden die Puristen jetzt aufheulen. Die neue Death Heaven-Platte ist tatsächlich ziemlich geil.
Digga, die habe ich gerade gehört. Ich war eingeladen zum Blind Date vom Visions-Magazin, wo einem so, und da haben sie mir einen Song vorgespielt. Ich überhaupt nicht mein Ding. Ich habe jetzt nur einen Track gehört davon. Aber meine Reaktion war, glaube ich, das ist Black Metal für Leute, die kein Black Metal mögen.
Ist es auch, aber ist völlig egal. Ich fand die Band bisher auch nicht wahnsinnig gut. Auf der neuen Platte sind allerdings ein paar Songs drauf, die Songwriting-mäßig so Bombe sind. Da gibt's einen Song, der heißt Buddy Behavior. Ich würde die Mucke als, oder den Song als so eine Mischung aus, ja, der hat so Post-Punk-Elemente und das ist immer
shoegazig, das haben die ja auch mal eine Zeit lang probiert, genau. Death Heaven, so ein bisschen, ja. Was hängt, ist da noch von übrig, finde ich.
Davon ist auf jeden Fall ein bisschen noch was übrig, aber was ich an dem Song so geil finde, ist, dass der Chorus ist extrem catchy und die kippen dann immer in der zweiten Hälfte des catchy Chorus in so ein Blastbeat rein und irgendwie ist das, also es ist alles sehr verspielt und sehr clever irgendwie, finde ich vom Songwriting mega, mega geil. Wie gesagt, Buddy Behavior heißt der Song, ist auch mit Abstand der geilste Song auf der Platte, aber ich war positiv überrascht auf jeden Fall. Generell finde ich, ging mir die Platte ganz gut rein. So ein bisschen so nebenbei höre Black Metal, aber es gibt so ein paar Songwriting-Momente.
Fahrstuhl Black Metal habe ich es genannt.
Es gibt so ein paar oder Momente und Songs auf der Platte, die ich richtig, richtig gut finde. Aber natürlich ist es kein, ja, wie soll ich sagen, truer Black Metal.
Ich habe einen Song nur gehört, wie gesagt, und der hieß Dobermann.
Ja, ich glaube,
da muss ich natürlich Props geben für den Songtitel, das ist völlig klar.
Absolut, ich glaube, das war die erste Single oder eine der ersten Singles, der ist bei mir auch nicht so wahnsinnig hängen geblieben. Also ja, ich glaube auch nicht, dass dir Buddy Behavior gut gefallen würde. Anyway, ansonsten habe ich auch noch Wolves in the Throne Room, so müsste man, kann man erwähnen, die Band auf jeden Fall, oder sollte man bei USBM, bin ich jetzt aber auch kein Mega-Fan von, finde ich einfach solide, so, höre ich einmal im Jahr.
Werner trifft, uns Werner, fragt, Simon, ich habe immer noch nicht ganz gerafft, wie das mit deinen festen Bandmitgliedern, in Klammern zum Beispiel Paul und deinem, / eurem Live-Sound, Live-Squad läuft. Song schreibst du mit wem, / und hat die Tourbesetzung auch künstlerischen Einfluss?
Ja, es ist jetzt wahrscheinlich gar nicht komplizierter geworden, jetzt wo ich gerade auch noch Kolf mit ins Spiel, oder wo wir Kolf noch mit ins Spiel gebracht haben. Wie kann ich es am besten aufdröseln? Naja, vor allem ist es konfus, weil wir natürlich über verschiedene Kontinente verteilt sind und dementsprechend mit Paul der bisher überwiegend im Studio Schlagzeug gespielt hat, aber in Zukunft hoffentlich oder wahrscheinlich doch auch mal live dazu stoßen wird. Paul sitzt in Deutschland, Christian Kolf sitzt in Deutschland, ich sitze in Portland mit unserem Sänger zusammen. Wenn wir hier Shows spielen wollen, brauchen wir natürlich ein Live-Line-Up. Und ja, wie soll ich sagen, es rotiert ja immer so ein bisschen. Wir haben mit verschiedenen Live-Musikern gespielt, die mal Einfluss aufs Material oder mit denen, die mal mitgeschrieben haben, Material und mal nicht. Also es ist alles, im Moment, ich würde ganz ehrlich, für mich ist die Band mittlerweile einfach so ein Kollektiv von Leuten und je nach Bedarf macht eine Gruppierung von diesen Leuten zusammen was. Aber überwiegend ist es bisher schon auch getrennt gewesen zwischen Schreiben und Live-Spielen.
Cool, machen wir weiter.
Ja, Marderschaden-Band. Lieber nie wieder Senf oder nie wieder Bier von der Tanke? Ja, jetzt kommst du, Hanno.
Also frag mich in ein paar Jahren nochmal, aber momentan muss ich sagen, ich bin doch noch Team Bier.
Okay.
Einfach zu wichtig, zu geil, zu schön.
Ja, ich glaube, ich bleib beim Senf. Also ich
Bier von. Das ist aber auch keine leichte Entscheidung.
Nee, muss man. Für mich eine relativ leichte Entscheidung. Ich trinke so selten Bier, ich trinke seltener Bier, als ich Senf esse. So viel kann ich sagen.
Frage, Simon, lieber nie wieder Senf oder nie wieder Kaffee aus dem Coffeeshop?
Nie wieder Senf.
There you go, alles klar. Bela_BRNX. Was muss ich machen, um erfolgreich zu werden in der Musikbranche?
Ja, mach was Geiles, wie wär's damit?
Ja, das wäre erstmal ein guter Anfang. Ich hatte das Gespräch tatsächlich auch gerade. Total abgedroschene Phrase. Mach mal was Geiles, ist immer ein guter Anfang. Allerdings gibt es ganz, ganz viele Leute, die wahnsinnig talentiert sind und auch sehr geile Sachen machen. Und ich behaupte immer noch, Talent ist 5% und der Rest ist wirklich Arbeitsmoral. Wenn du wirklich bereit bist, das allen anderen Sachen überzuordnen und dafür vielleicht auch viele Jahre lang Scheiße zu fressen und auch in deinen 30ern noch auf einem Studentenniveau zu leben oder noch sogar darunter, aber das trotzdem durchziehst und dann noch mit irgendwie einer geilen Idee oder einer geilen Band, dann kann das sogar was werden. Aber so dieses geschenkt und ich mach jetzt auf easy, also ich kenne keinen erfolgreichen Künstler, Künstlerin, bei denen das irgendwie, ja, das ging von ganz allein und ich musste auch nicht so richtig viel machen. Also fast ausnahmslos kenne ich Leute, die wirklich extrem viele Rückschläge oder wo es auch einfach ewig nicht geklappt hat oder selbst wenn es früh geklappt hat, man dafür extrem viele Kompromisse, wie zum Beispiel viele, viele Jahre lang kein Geld zu haben, hinnehmen musste. Und wenn du das möchtest, Bela, nur zu. Finde ich gut. Ich freue mich über jeden, der das macht, was er machen möchte, anstatt scheiß Lohnarbeit nachzugehen.
Ich würde trotzdem sagen, um meiner sehr stumpfen Aussage nochmal Nachdruck zu verleihen, man sollte wirklich nicht aus den Augen verlieren, was Geiles zu machen. Das Ding ist so, ja.
100%.
Ne, das ist so, ich finde,
Also ohne das geht es nicht, das ist völlig klar.
Ja, ich will damit aber eher sagen, der Weg ist das Ziel. Ja, wenn man echt so Lifer ist, dass man davon was haben will, dann sollte man vor allem sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, einfach was wirklich, wirklich Geiles auf die Beine zu stellen. Und natürlich, wie Hanno schon sagt, ist das überhaupt kein Garant für Erfolg, aber sonst würde ich sagen, keine Ahnung, warum. Wenn es nur Mittel zum Zweck ist, dann gibt's auf jeden Fall deutlich lukrativere Jobs, die wahrscheinlich weniger stressig sind.
Oder du wirst halt Hired Gun und spielst bei den Flippers im Hintergrund Playback-Bass oder so. Und wenn das ist das, was du machen möchtest, nur zu. Dann kann man davon auch sicherlich normal leben, ist aber natürlich ein Larry.
Auf jeden Fall. Weiter geht's mit Potsdoom. Ansagen. Welche Art von Ansagen auf Konzerten findet ihr gut beziehungsweise passend? Und welche sind so richtig bescheuert? Gerne mit konkreten Beispielen von Bands, die ihr gesehen habt.
Also ich finde Ansagen immer geil. Ich mag Bands, also es passt nicht zu allen Bands. Also ich erwarte nicht bei jedem Konzert irgendwie, dass ich da jetzt durch die Ansagen entertained werde. Aber grundsätzlich finde ich das gut, wenn mit dem Publikum kommuniziert wird. Und das mache ich ja auch relativ viel, je nach Stimmung und Laune. Muss dann aber auch irgendwie cool sein und passend sein. Und wenn man sich aus dem Fenster lehnt und sowas macht, also manchmal zünden Gags und Ansagen und manchmal halt auch einfach nicht. Und da muss man sich halt abfinden und dem muss man sich bewusst sein. Also ich habe in meiner sogenannten Karriere schon öfter in ziemlich hohle, fragende Gesichter geblickt, weil ich einfach irgendwas gesagt habe, was nicht verstanden oder nicht als witzig empfunden wurde. Und habe aber auch schon geile gesagt. Es gibt halt immer noch diese legendäre Szene im WDR Rockpalast. Fand ich immer noch geil vor vielen Jahren, wo wir das Rockhard Festival gespielt haben und ich sagte irgendwie sowas wie Manta Musik zum Mitschießen. Das fand ich, ist gut gealtert. Das ist einfach, es gibt halt auch einfach geile Gags. Ab und zu, manchmal hat man Glück. Und bei anderen, also Simon und ich sind ja auch beide große Fans von Live-Platten und mir fällt da zum Beispiel immer wieder aus Kindertagen die Bis zum bitteren Ende ein von Hosen oder auch nach uns die Sintflut von den Ärzten. Was wären diese Platten ohne die Ansagen?
Ja, fair enough. Ich muss sagen, je älter ich werde, desto weniger Ansagen will ich hören. Das Ding ist, man hat natürlich auch irgendwann alles gehört, was Bands zu sagen haben, ne? Und es geht, das geht von Animationsversuchen ganz schlimm, ja, irgendwie, wenn man merkt, dass Bands oder das Gefühl hat, Bands sind unzufrieden mit dem Abgeh-Level vor der Bühne, ganz schlimm, wenn dann da so versucht wird zu animieren und wenn das alles so awkward passiert und sich dann trotzdem nichts tut, immer, dann wird's für alle unangenehm, fürs ganze Publikum. Ansonsten, ja, keine Ahnung, ich finde mittlerweile teilweise auch, wie soll ich sagen, so politische Ansagen können auch schwierig sein. Entweder es sind Sachen, die ich sowieso schon weiß und mit denen ich mich in meinem Leben privat auseinandersetze, oder es sind irgendwelche komischen Boomer-Amis, die über Cancel Culture rumheulen. Also dann denke ich mir auch so, ja.
Und Preaching to the Choir, genau. Da sagst du was total Richtiges. Ja. Die Leute hören sich dann selber gerne reden, so hängen ihre, ja, so man gerne schnellen, billigen Applaus ist immer schwierig.
Ja, und es ist selten, dass es gut kommt. Es gibt auch Ausnahmen. Ich habe durchaus schon sehr, sehr gute politische Ansagen gehört.
Aber, ohne Frage.
Aber es ist wirklich selten. Oft ist es so ein bisschen so Plattitüden, wie du schon sagst, billiger Applaus, Preaching to the Choir. Und naja, wahrscheinlich, aber es hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, wenn man Ü40 ist, ist man wahrscheinlich politisch auch ausreichend gefestigt, um das nicht von, naja, eine Light-Version davon von 20-Jährigen hören zu müssen. Also no offense, finde es generell gut, wenn Leute ihre Plattform nutzen, um irgendwas Konstruktives zu sagen. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe alles schon gehört, ist mein Eindruck.
Nach mir die Sintflut, Lieblingsessen?
Ich würde sagen, bei mir wahrscheinlich Sushi ziemlich vorne mit dabei.
Der feine Herr.
Ja. Ansonsten, was ist Lieblingsessen?
Hummer vielleicht noch. Ja. Languste, Austern.
Ja, boah, Austern.
Blattgold. Kinderblut. Was Simon halt so zu sich nimmt.
Blattgold pur. Einfach nur. Ja. Ich esse auch gerne.
Auf jeden Fall direkt aus der Stange, aus der Hand, ja, vom Bud Spencer-Film Blattgold fressen.
Ich esse auch total.
Wie so ein Apfel.
Ich esse auch total gerne Alufolie. Ja, da mache ich keinen Unterschied. Das ist so ein bisschen die, naja, wie soll ich sagen, die prekäre Version davon. Mehr als Sushi fällt mir jetzt spontan nicht ein. Generell Asian Cuisine, würde ich sagen. Ich esse auch gern koreanisch. Thai esse ich gerne. Indisch, auch ganz geil. Keine Ahnung.
Das ist so für mich so das, was du gerade runterbetest, ist wie so politisch korrekte Ansagen. So der interessante Cuisine-Typ hier. Aber gut, ich verstehe
das. Was ist daran interessant? Das ist eigentlich alles sehr boring.
Also ich esse gerne koreanisch, sehr gerne indisch. Also isst du lieber nordindisch oder südindisch?
Südnordindisch esse ich ganz gerne.
Also als ich noch Fleisch gegessen habe, das ist jetzt schon 25 Jahre her, war das für mich ganz klar. Da war mein Lieblingsessen hundertprozentig eine gute Bratwurst oder eine schöne Frikadelle. Das war was richtig Feines. Ich stehe sehr auf gute Pommes frites. Pommes mache ich gerne leiden. Eine geile Pizza schockt auch immer, brauchen wir gar nicht drüber reden. Gute Erdnussflips, sowieso absolut mega King. Ich habe gerade das Gefühl, hier unterhält sich ein 4-Jähriger mit einem 40-Jährigen, so was so Lieblingsessen betrifft. Ich habe auch schon richtig geiles veganes Sushi gegessen. Kann auch richtig geil sein, aber kann auch richtig gammelig und lahm und einfach nur teuer sein. Also ich finde, gib Simon recht. Sushi Simon, wie er ab jetzt bei mir heißt. Wenn das richtig geil ist, ist es obernice. Wenn das so mäßig ist, ist das für mich eher was für einen hohlen Zahn auch. So, weißt du, so kleine, mickrige Portionen, die dann so mäßig. Also, wenn ich sag, so ja, vegetarisches Sushi und dann ist da so eine umwickelte saure Reisgurke. So, das ist für mich jetzt nicht so die Art von Sushi irgendwie.
Ja, fair enough. Ich muss gerade gucken, wo du gerade veganes Sushi sagst. In Berlin gibt es so einen Laden, der heißt Vegang, also vegan mit einem G hinten dran. Klar, wo
sonst?
Und die haben so ein, ich glaube mit Möhren machen die das, so ein Pseudo-Lachs-Tartar oder so. Mhm. Und das ist mega geil. Das schmeckt echt Bombe. Also wer in Berlin
ist... Ich glaube, da würde ich eher einen richtigen Lachs essen.
Einen richtigen Lachs. Ja, kannst du ja halten, wie du willst. Schmeckt aber geil. Verstehst du?
Ja. Ja, ja, ist ja okay. Isst du gerne Fisch generell?
Ja. Ja, ne? Ja, schon. Auf jeden Fall.
Extrem gesund. Ich flirte auch immer wieder mit der Idee, wie nennt man das, so ein Presketarier zu werden? Einfach wieder ins Fisch...
Pescatarian nennt man das.
Hallo. Einfach wieder so ins Fischlager abzutauchen, weil es einfach so gesund ist und weil ich früher so gerne geangelt habe und weil man hier in Florida wie auf fast keinem Ort der Welt so geil einfach auch fischen kann. Und dann holt man sich zwei Fische raus, frisst den, friert den anderen ein oder gibt den den Nachbarn. Aber wahrscheinlich kriege ich das moralisch mal wieder nicht auf die Kette, weil ich so ein peinlicher Puto bin, der keine Fische umbringt.
Ja, ich find's auch ganz gut, wenn du ins Fischlager abtauchen würdest.
Dann könnten wir zusammen mehr Fisch essen. Wäre eigentlich geiler. Dann hätten wir so eine Cuisine, auf die wir uns immer einigen können. Wenn wir irgendwo zusammen sind, wir gehen Fisch essen. Schön Fisch, Alter.
Fisch.
Ja. Ja, ansonsten Lieblingsessen. Ich bin, glaube ich, nicht so ein extravaganter Typ da wie Simon, muss ich ganz klar sagen. Oh, ich mach gerne, pass auf, ich mach gerne ein richtig gutes Käsebrot. Ein schönes deutsches Brot. Und das sage ich jetzt so explizit, weil es hier einfach fast kein geiles Brot gibt. Ich habe aus Deutschland jetzt auch richtig viel, einen ganzen Trolleykoffer voll Brote mitgenommen, die ich alle eingefroren habe. So Dinkelbrot, Vollkornbrot, solche Sachen, die gibt's hier halt einfach nun mal nicht. Und da so ein richtig geiler alter Amsterdamer Käse drauf oder so, da brauche ich fast nicht mal, also ich esse eh keine Butter oder so, Senf ein bisschen drunter oder so oder vielleicht auch drauf und dann so zwei saure Gurken drauf. Das, also ein geiles, eine geile Käsestulle knallt echt, finde ich.
Mm, ja, verstehe.
Okay, machen wir weiter, Simon.
Ja, mache ich. Get Mitch or Die Trying. Was ist eure Lieblingsgitarrenmarke in Klammern neben ESP?
Bei mir würde ich sagen Fender.
Dito.
Ganz klar.
Ja,
also es gibt ja die beiden großen, wenn du so willst, Fender und Gibson. Ich finde, es gibt deutlich mehr geile Fender-Gitarren, die mich interessieren, als Gibson-Gitarren.
Ja.
Also es gibt, was gibt's denn? Es gibt eine Explorer knallt, habe ich. Eine Flying V knallt, habe ich. Eine SG Special mit P90ern knallt, habe ich. Eine Melody Maker knallt, habe ich. Und dann hört's bei mir auch schon auf. Eine Firebird hätte ich gerne noch. Das sind
ja,
geile
Firebirds
Gitarren,
sind geil, ja.
Schon sehr, sehr geil. Aber bei Fender, das, also für mich ist auch so, da bin ich wie so ein Vierjähriger oder so. Wenn ich an eine E-Gitarre denke, denke ich an eine Stratocaster. Das sind für mich so, Fender ist so, ja, die, also, das ist ja keine Ahnung. Ich bin Team Fender. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, was die Klassiker angeht, räuspern. Was die Klassiker angeht, bin ich auf jeden Fall auch ganz, ganz weit vorne mit Fender. Gibson sehe ich ein bisschen wie du. Gibt sehr coole. Explorers sind geil. SGs sind geil. Meine allererste richtige, also als ich so richtig angefangen habe, Gitarre zu spielen, war eine SG. Meine erste Traumgitarre habe ich mir noch nie erfüllt. Wird bestimmt irgendwann mal passieren. Aber ja, Fender Bock mehr. Ich finde, es gibt geile Strats, es gibt geile Teles, es gibt geile Jazzmaster, und dann einfach auch viele Variationen davon. Keine Ahnung, geile Marke. Ansonsten gibt auch coole kleine Marken natürlich. Dunnable finde ich auf jeden Fall tatsächlich ganz cool, weil die so eine moderne, so modern Classic Vibes haben, so, und das finde ich ganz cool. Grüße auch an Harpers Guitars, coole Marke, sage ich jetzt natürlich auch, weil ich mit denen schon Gitarren designt habe, ganz uneigennützig, aber die machen geiles Zeug und sind aus Berlin und da bin ich ultra, was soll ich sagen? Ja, also, aber ja, was so die Classics angeht, ganz klar Fender. Ansonsten, ich war ganz früher auch großer Ibanez-Fan und ich muss sagen, so ein bisschen, ich merke doch, immer wenn ich eine coole RG sehe, Gibson, Ibanez RG, dass ich die immer noch mag, auf jeden Fall. Habe ich jetzt ewig nicht gespielt und ich merke auch, ich kann die nicht so gut spielen, weil das String Spacing so ein bisschen weird ist für mich. Aber eine coole RG, stoße ich nicht von der Bettkante, wie man so schön sagt.
Meine Lieblingsgitarre, ich habe eigentlich jedes Jahr, kaufe ich mir irgendeine Gitarre meistens. Und die Lieblingsgitarre, also meine Lieblingsgitarre 2024 ist definitiv eine Epiphone Crestwood in Rot mit Mini-Humbuckern. Kann ich auch sehr empfehlen, jetzt wo du schon so im P90er-Game bist. Probier mal Mini-Humbucker aus, Simon. Mhm. Sehr, sehr geil. Günstige Gitarre, kostet glaube ich $600 von der Stange. Habe ich neu für 450 geschossen. Wahnsinnig coole Gitarre, sieht obersexy aus. Hätte ich lieber in Weiß gehabt, Weiß aber war ausverkauft, deswegen habe ich sie in Rot. Meine Gitarre diesen Jahres, meine Lieblingsgitarre, offensichtlich die SG Special ja. von 1970. Aber das zeigt, worauf ich hinaus will. Alter, von 23 meine Lieblingsgitarre, TV Yellow, Harley Benton, Double Cut P90 für 200 € oder irgendwie sowas. Also der Preis sagt für mich überhaupt nichts über meine jeweilige Lieblingsgitarre aus, sondern es sind halt einfach Sachen, wo die ich in der Hand haben muss und das Gefühl haben, so, ey, damit kann ich geile Sachen anstellen.
Weißt du, was ich an Fender wahrscheinlich auch extrem mag, wie modular es eigentlich ist? Wie modular Fender-Gitarren sind, weil, ne, also ich sag mal so, du kannst halt auch ohne Probleme für wenig Geld dir eine Partscaster zusammenballern irgendwie und, über mehrere Modelle hinweg zumindest gibt es den gleichen Neckjoint. Telecaster haben jetzt andere Neckjoints so ein bisschen. Aber ja, das finde ich irgendwie geil. Habe ich ja dieses Jahr auch gemacht, mir zwei Partscaster zusammenzubauen. Und das hat enorm viel Spaß gemacht. Und da kriegst du dann so kannst du für wenig Geld direkt so Custom-Shop-Vibes kriegen, weil es halt alles selbst zusammengestellt ist. Da stehe ich total drauf. Und ich finde, da machen Leute auch viel cooles Zeug.
Ganz ohne Frage. Clemesplan. Clemesplan. Auch wieder mal richtig schön die Buchstaben ausgewürfelt.
Nee, pass auf. Das ist wahrscheinlich, also den Rest erkenne ich. Escape Plan ist der Rest, aber der CLM Escape Plan würde ich das dechiffrieren. Kannst ja gerne kommentieren, ob CLM Escape Plan korrekt ist.
Ja, kannst du ja machen.
Ja.
Was waren die schlechtesten Gitarren oder Gear, dass sie... Ich lese es mal im Original vor, okay? Was waren die schlechtesten Gitarren oder Gear, dass sie je gekauft haben? Danke für die Folgen. GOTD verbessert mein sich ständig verschlechterndes Deutsch. Grüße aus Großbritannien. Ja, Grüße zurück nach Großbritannien in schöne Königreich. Schön, dass du von da zuhörst und dass wir dein Deutsch aufrechterhalten, hoffentlich, oder es sogar verbessern, wie dem auch sei. Ja, Simon, schlechteste Gitarre oder Gear je gekauft hast?
Ich muss sagen, so richtig viel wirklich schlechte Gear hatte ich in meinem Leben nicht. Das hat eigentlich immer, selbst ab der ersten Gear, wenn man anfängt, Gitarren zu kaufen, spielt das alles keine so große Rolle. Ja, da hat man halt Anfängergitarren und irgendein Amp und irgendein Distortion-Pedal und einem ist alles egal. Und ja, ich habe in den letzten Jahren nichts gekauft, das richtig schlecht war. Was mich enttäuscht hat dieses Jahr, war der Electro-Harmonix Softec-Nachbau vom MiG 50. Einfach weil die Input-Stage nicht mit sehr heißen Distortion-Pedals klarkam und der damit als erhoffte Pedal-Plattform für mich ausgefallen ist.
Als ich mir meine erste Gitarre gekauft habe, also meine erste richtige Gitarre, da war ich 22 oder so, das war eine Gibson Melody Maker. Und ich dachte, die wäre lackiert, aber die war so ein rohes Holz in so gelb. Und das sah echt so aus, als hätte man das irgendwie in der Projektwoche selber so angemalt. Also schön war die wirklich nicht. Und die ist aber so geil gealtert, weil die halt überall abgesplittert ist. Also die hat richtig Live-Action auch auf der Bühne gesehen. Das sieht man auch. Und dementsprechend hat die jetzt ganz viel Charakter. Aber die gab es damals für 500 € oder irgendwie sowas neu. Vor 23 Jahren und da war ich ein bisschen enttäuscht über die Optik, muss ich schon ganz klar so sagen. Und die spielte sich halt auch total weird. Da habe ich lange gebraucht, und das ist mittlerweile eine meiner absoluten Lieblingsschätze, aber habe ich sehr lange gebraucht, bis ich mit der warm geworden bin. Und auch als ich mir meinen ersten Big Muff gekauft habe, die Big Muff P, diese große silberne USA-Version, den mag ich auch erst seit letztem Jahr, wo ich den selber gemoddet habe mit so einem Kippschalter, wo man verschiedene Mitten-Gain-Stufen irgendwie einstellen kann. Ansonsten ist der silberne Big Muff P, dieses große hohle Pedal, totaler Schrott. Und da war ich sehr enttäuscht, als ich den bekommen habe, auch vor vielen, vielen Jahren. In jüngster Zeit fällt mir jetzt nicht so richtig viel ein. Also es gibt nur Sachen, die ich wieder verkauft habe, wie zum Beispiel den Quad Cortex. Ich weiß, dass da viele Leute geile Sachen mit anstellen. Für mich hat es nicht sein sollen.
Ja, fair enough. Habe ich jetzt zum 1000. Mal gesagt und muss ich mit aufhören. So, Meho Hifnül fragt: Habt ihr noch Hoffnung, dass sich die politische Lage in den, Klammer auf, fuck the, Klammer zu, USA auf kurz oder lang noch ändern wird? Und wenn nicht, würden eure Partner und ihr es in Betracht ziehen, nach Deutschland oder eventuell auch ein anderes Land zurückzukehren? Ja, wir haben Folgen dazu bereits aufgenommen, die hießen US am Arsch. Ich glaube, wir haben zwei gemacht. Ich beantworte das jetzt einfach sehr kurz. Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie ist sehr gering. Und ja, meine Frau kann sich gut vorstellen, in Berlin zu leben. Und in Betracht ziehen tun wir es durchaus. Und damit ist die Frage beantwortet.
Für dich. Für mich, ich bin ja mit meiner Partnerin viel mehr, glaube ich, in Deutschland, als dass Simon mit seiner Partnerin ist. Michelle hat einen relativ flexiblen Job und die kann öfters mal mitkommen. Deswegen fühlt die sich dann natürlich auch total zu Hause. Und wir können uns das auch vorstellen und wir haben uns da auch schon mal mehr, mal weniger immer wieder drüber Gedanken gemacht. Das Problem ist, ich finde es in Deutschland gerade auch nicht so richtig geil, muss ich sagen. Das relativiert ja überhaupt jetzt nicht, wie fürchterlich das in den USA gerade ist. Darum geht's. Das meine ich damit nicht. Sondern wie Simon gesagt hat, Hoffnung immer, aber wie realistisch die ist und vor allen Dingen in welchem Zeitraum das eventuell wieder besser wird, das kann ich einfach nicht beurteilen. Ich glaube, wir leben einfach gerade in einer sehr, sehr beschissenen Welt. Sowohl in Europa als auch in den USA. Ich finde die Welt gerade auch ziemlich zum Kotzen. Ja. Und das ist, glaube ich, so das Ding. Also wenn ich mir jetzt in Deutschland angucke, so wie die Leute rein für rein dieser AfD ins Messer rennen und diese unglaublichen Wahlerfolge, also das ist ja so widerlich, also mir und ich glaube, die Messe ist da auch noch nicht wirklich gelesen. Wenn da die Leute jetzt nicht wirklich aufpassen, dann habt ihr dasselbe in grün beziehungsweise in blau in nicht wirklich allzu ferner Zukunft selber in Deutschland, und sollte das passieren, ist Deutschland definitiv kein Land, in das ich wieder zurückziehen möchte, sondern da kommt für mich dann eher tatsächlich, was du als letztes erwähnt hast, auch ein anderes Land in Frage. Da würde ich, glaube ich, eher in ein Drittland oder in ein anderes Land ziehen, bevor ich irgendwie nach AfD-Deutschland ziehe.
Jo, nächste Frage, Hanno, lies doch mal vor.
Ist aber, ganz kurz noch dazu, ist immer, du hast das eben so kurz und knapp beantwortet, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich merke immer, wenn ich versuche, so eine Antwort zu geben auf so eine Frage, wie ich zerrissen auch bin, weil ich bin ja sehr, sehr gerne zu Hause und ich lebe auch sehr, sehr gerne hier in Florida, aber natürlich ist es um mich herum total zum Kotzen, das ganze Land und so weiter. Also man ist da, wie sagt man, moralisch hin und her gerissen.
Ja, das geht mir natürlich ganz genauso. Ich habe mich damit zwangsläufig 2025 endlos auseinandergesetzt und auch schon Blut und Wasser geschwitzt, ehrlich gesagt, und auch Momente der großen Verzweiflung erlebt, aber ja, im Moment habe ich darauf, die Antwort habe ich ja gegeben. Es macht das alles nicht einfacher, zu wissen, was man in der Theorie macht. Hanno und ich haben uns darüber auch viel unterhalten, privat.
Unfassbar
viel. Also wirklich endlos. Und im Grunde genommen, ich glaube, das Fazit, was wir beide treffen können, ist, dass jeder für sich wahrscheinlich irgendwann entscheiden muss, wo er die Linie zieht und sagt, so, jetzt kann ich es hier nicht mehr aushalten. Ja, und ich meine, wir wissen als Menschen, wir müssen und können alle viel aushalten, aber es wird sicherlich auch einen Punkt geben, wo man sich dann so entfremdet fühlt, dass man keinen Bock mehr hat. Anyway, nächste Frage.
Nein, nicht anyway. Eine Sache muss ich da doch noch zu sagen. So, es ist halt auch einfach, das ganze Game ist so scheiße perfide, weil weder Simon noch ich müssen als erwachsene weiße Männer hier irgendwas ausstehen. So, das muss man auch ganz klar sagen. Uns geht es hier beiden sehr, sehr gut. Wir sind jetzt keine Millionäre oder sonst was. Das meine ich jetzt nicht. Aber wir sind ja in keinster Weise marginalisiert oder sonst was, ne? Wir leben hier genauso freies Leben, wie wir es auch in Deutschland leben würden. Das heißt, wir hatten hier auch die Chance, uns ein schönes, freies, cooles, angenehmes Leben hier einzurichten. Für mich sogar angenehmer, als ich das jetzt gerade in Deutschland haben könnte, glaube ich. Und irgendwann, wie Simon auch richtig sagt, so irgendwann muss man halt sich die Frage stellen, so ich kann das alles vom ganzen Klima nicht mehr ertragen. Und da war ich denn in den letzten wenigen Jahren schon oft sehr, sehr nah dran, genauso wie Simon auch.
Jo, auf jeden. Jetzt aber. Du bist dran.
Oh, oh. Hildegrun. H-L-G-R-N-N. Ja, Simon, hilf mir mal wieder. Hildegrun. Ja. Welche Vorteile seht ihr bei allen gängigen Musikformaten? Spotify, Vinyl, CD, Tape, Fragezeichen. Haben noch alle ihre Daseinsberechtigung? Und wieso habt ihr noch nie einen gemeinsamen Song aufgenommen?
Ja, Simon. Jo, dann beantworte ich mal. Also grundsätzlich, welche Vorteile seht ihr bei allen gängigen Spotify ist der Vorteil, haben wir jetzt ja, das Fass haben wir schon vorhin aufgemacht, der Vorteil ist Convenience. Vinyl, der Vorteil ist großes Artwork, schönes Medium, haptisch nice. Vorteil bei CD, momentan eher schwierig, weil natürlich das Zeitalter der CD ist nicht so richtig. Es gibt in Autos keine CD-Player mehr.
Computer keine
mehr. In den Computern keine CD-Laufwerke mehr. Also momentan wahrscheinlich ein relativ vorteilsloses Medium, außer dass es bezahlbarer ist und ja, vielleicht lange hält. Tape sehe ich auch relativ wenige Vorteile. Ist ein Medium, was Spaß macht, womit man auch kreativ sein kann. Aber ansonsten auch vom Convenience-Faktor sehr, sehr niedrig. Und wieso haben wir noch keinen gemeinsamen Song aufgenommen mehr? Was ist mit dem Gear of the Dark Intro? Da spiele ich Gitarre.
Ganz genau.
Da spiele ich Gitarre. Da spielst
du nur Gitarre und ich schreie.
Und Hanno macht Also hallo.
Aber ja, wir reden oft drüber. Eigentlich ist es längst überfällig und irgendwas muss auch irgendwann mal passieren. Das wissen wir natürlich auch. Aber ich finde, du hast das mega gut beantwortet. Du hast diese ganzen Formate alle sehr, sehr gut beschrieben, Simon. Ich sehe das ähnlich. CDs, ey, wir haben in der zweiten Folge vom FAQ diesen Jahres darüber gesprochen, wie wir eigentlich alte Jewel Case verehren, weil das so die ersten Formate sind, die man sich selber mit eigenem Geld gekauft hat, so in den 90ern. Aber einen Vorteil hat eine CD natürlich überhaupt nicht. So, ne? Man kann sie kaum noch abspielen. Ich habe nicht mal mehr einen CD-Player zu Hause. Eigentlich nicht gut gealtert und ich freue mich, dass das Vinyl länger ausgehalten hat als die CD. Die Leute reden ja von einem CD-Comeback. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Seit Jahren aber schon,
seit Jahren, ja, ganz genau. Tape hat original überhaupt keine Vorteile, außer dass halt es ein skurriles, bizarres Medium ist, wo man natürlich extrem emotionale Bindung zu hat, weil wir alle, also viele von euch da draußen sicher auch, aber Simon und ich natürlich auch Team Mixtape noch sind.
Ja,
so, ne?
Und
also,
Team Hörspielkassette.
Hundertprozentig, eine ALF-Kassette, eine überspielte Metallica-Kassette und ein Mixtape irgendwie, um seine erste Freundin zu beeindrucken oder umgekehrt. Und deswegen ist es die Realität wahrscheinlich bei Simon und mir relativ ähnlich und bei ganz, ganz vielen bei euch da draußen auch, dass sich eigentlich alles immer zwischen Streaming und Vinyl abspielt. Entweder man nimmt sich Zeit, legt eine Platte auf den Plattenteller und hört sich Vinyl an, weil man sie halt auch, also sie sind ja wie geile Instrumente fast, wie Verstärker oder so. Man stellt sie sich ins Haus, sie sehen geil aus, die Haptik ist fantastisch. Der Geruch allein, ich muss euch ja nicht erklären, wie geil Vinyl ist, so, ne? Und im Alltag ist dann, also ich konsumiere definitiv eher viel mehr Musik gestreamt, als dass ich wirklich, wirklich Vinyl auflege.
Ja, Dito.
Das muss ich ganz klar sagen.
Das auf jeden Fall ist bei mir genauso. Wenn man keine Ahnung, weil man natürlich gerade bei Streaming hast du natürlich den Vorteil, du kannst, keine Ahnung, dir zu Hause irgendwas auflegen, dann steigst du ins Auto und es geht nahtlos weiter und dann kommst du ins Büro und es geht nahtlos weiter mit allem, was du gerade gehört hast. Also der Convenience-Faktor ist natürlich auch anyway.
Und Daseinsberechtigung natürlich
hat alles,
denn okay ist, was gefällt. Also ne, ich habe auch mega Respekt, wenn ich noch bei Leuten reinkomme und die haben noch so richtig klassisch riesige Regale mit CDs, die sie auch wirklich noch spielen. Es gibt so ein paar von euch da Verrückten da draußen, finde ich mega geil, weil ich finde eine CD, weil ich damit halt auch aufgewachsen bin, auch von der Haptik auch geil. So ist es nicht. Ich freue mich einfach über alles, was ich grundsätzlich anfassen kann und den Sexiness-Faktor. Es ist egal, ob das CD, Vinyl oder Tape ist, liegt Lichtjahre über jeglichem Streaming-Anbieter.
Das auf jeden Fall. Und ich erinnere mich auch noch, als CDs langsam langsam sich durchgesetzt haben, wie aufregend das auch war, weil das wirkte so futuristisch. Ja, du hast es so als Kind, ich kann mich erinnern,
Laser
und du guckst hinten auf diese CD rauf und du hast so diese diesen Öleffekt sozusagen, wo sich diese ganzen Regenbogenfarben da drin spiegeln, war als Kind natürlich total aufregend, als sich das als neues Medium durchgesetzt hat. Aber wie wir schon gesagt haben, heutzutage wenig vorteilhaftes Medium. Ich mach mal weiter. Mr. Tommy Growls fragt, wenn Hanno bei Mann Bass spielen würde statt Gitarre, in Klammern also weiterhin Duo, allerdings nur Bass und Drums. Wie sehe sein Setup aus? Und an beide wann LTD Signature Baritone? Na, fang du mal an.
Habe ich das nicht gerade neulich beantwortet, Simon? Das war doch schon mal so eine Frage, oder nicht?
Puh.
Wenn ich bei Manta Bass spielen würde. Also ich würde wahrscheinlich, ich stehe für den Bass sehr auf Transistor-Amps. Weil wegen der schnellen Ansprache und dem Attack, ich bin großer Fan von Gallien Krüger Amps.
Ja, das hast du tatsächlich beantwortet, ja.
Ganz genau, und deswegen mache ich das jetzt kurz. Mhm. Würde einen ganz normalen Prezi spielen, den habe ich hier rumstehen, fantastisch, halt einfach komplett schwarz, schwarzes Pickguard, Fender Precision Bass und heller Maple Neck, Vierseiter, ist der schönste Bass der Welt, wie ich finde, und halt einfach dazu wahrscheinlich ein Kompressor und eine gute Distortion. Also ein kleines Pedalboard, ganz vielleicht ein Basschorus, den CEB3 oder so, den ich hier auch rumliegen habe, um so Typo-Negative-Chorus-Bass-Sounds zu machen. Ne? Das muss ich ja gerade Simon nicht erklären, wie schön der Typo-Negative-Bass-Sound ist. Und ja, das würde ich wahrscheinlich machen. Und an beide, wann Limited Signature Bariton? Ja, keine Ahnung. Vielleicht bei,
ja, who knows. Bei Hanno kommt es noch eher in Frage als bei mir. Du spielst seit Jahren, du bist ja Viper Bariton Ultra. Richtig. Von daher, da könnte eigentlich mal was passieren.
Eigentlich müsste ich die Kollegen mal anhauen. Ja. Ne? Also ich hätte Bock, eine günstige, erschwingliche, aber total geile LTD Signature Baritone zu machen, weil das bis heute genau die Gitarre ist, die ich sowohl auf Platten als auch live spiele. So, also es ist ein richtiges Arbeitstier. Und das wäre natürlich ganz geil, ja, wenn die so ein bisschen Hanno gebrandet ist, beziehungsweise zum Beispiel keine aktive Elektronik, wenige Knöpfe, vielleicht nicht mal ein Tone Knob oder so, ein Killswitch drin, sowas könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, von mir gab's ja mal so eine ESP, so ein Limited Run. Das war das, was wahrscheinlich am ehesten an eine Signature irgendwie rankam. Davon wurden allerdings nur 18 gemacht und es war mit einem Dealer zusammen. Also das heißt nicht so, dass ESP auf mich zukommt und gesagt hat, ja, Simon, willst du nicht mal eine limitierte Signature-Gitarre machen? Ich muss natürlich sagen, ich war da ein sehr kleiner Fisch im Becken. Allerdings kommt von mir eine Signature-Gitarre, leider nicht von LTD ESP, weil die eben nicht gefragt haben, ob ich langsam mal eine Signature machen will.
Maxi Jo fragt, könnt ihr bitte anfangen, Mixtapes oder Playlisten zusammenzustellen? Wäre mega spannend, mal in Simons 80s Selection reinhören zu dürfen. Finde ich übrigens auch. Welche Scheiben waren für euch Spätzünder? Gibt es Platten, die beim ersten Hören furchtbar waren und erst bei dem Reinhören nach Jahren es euch doch antun konnten? Ja, viele Fragen. Fangen wir mal vorne an, Simon.
Ja, was ich sagen kann, meine 80s Playlist auf Spotify noch, die sollte noch aktiv sein, und zwar heißt die Best 80s Tunes Public Playlist, ja. Ich habe nämlich, während ich bei Spotify selbst nicht mehr streame, hat der Rest unserer Familie so einen Family-Account, deswegen habe ich darauf noch Zugriff und ich sehe, die existiert noch. Also ja, Best 80s Tunes, da sind, ich schaue mal eben, fast 80 Songs drin aus den 80ern. Könnt ihr gerne hören. Ansonsten, was wurde noch gefragt? Welche
Spätzünderscheiben?
Spätzünderscheiben. Oha. Boah, da gibt's bestimmt einige.
Echt gute Frage. Aber, fällt mir spontan, aber auch gerade ganz wenig
ein. Ja, spontan tatsächlich auch bei mir eher schwierig. Aber ich weiß noch, tatsächlich, ich bin ganz großer Fan von der From Mars to Sirius von Gojira. Glaube, die kam 2005 raus oder so. Und bei der Platte war das so, dass mir am Anfang eigentlich nur so richtig der erste Song gefallen hat. Und die habe ich aber, die hat bestimmt ein Jahr gebraucht, bis es so richtig Klick gemacht hat. Und dann fand ich die richtig geil. Das war so eine richtige, die wurde damals so eine richtige Dauerbrennerplatte für mich in den späten 2000ern. Aber das war auf jeden Fall ein Spätzünder. Da bin ich nicht so, ich habe ja damals überwiegend auch eher Hardcore gehört und für mich war, und also ja, viel Hardcore, alle möglichen Sachen, Crust, ja, und so weiter, und für mich war die erste Assoziation mit Gojira witzigerweise beim ersten Song, dass das für mich wie so eine Heavy-Metal-Version von sowas wie ISIS oder Cult of Luna gewirkt hat, so, und das war so für mich vor allem der Vibe des ersten Songs und irgendwie hat dann der Rest nicht sofort gezündet bei mir, aber ja, das ist eine Spätzünderplatte.
Ich habe gerade, während du geredet hast, drüber nachgedacht, mir fällt wirklich keine Spätzünderplatte ein, muss ich ganz klar sagen. Also gibt es garantiert, aber fällt mir wirklich nicht ein. Meistens ist es wirklich so, dass ich mir leider nicht die Mühe mache, mich in so Arbeit, in so Platten richtig reinzuarbeiten. Wenn ich die nicht irgendwie sofort irgendwie geil finde, dann ist es sehr, sehr schwer, mich davon zu überzeugen, dass ich mehr Zeit mit dieser Platte verbringen sollte.
Ja.
Und von Platten, die beim ersten Hören furchtbar waren und erst bei dem Reinhören nach Jahren es euch doch antun konnten, schwierig.
Ja, da gibt's bestimmt Platten, aber ich komme auch gerade auf nichts. Es gibt auf jeden Fall Platten, die ich erst, das musste ich mir so richtig schön hören fast so, ja, wo mich irgendwas am Sound fasziniert hat und mich ganz viel abgeschreckt hat oder ich vielleicht mit dem Genre noch nie vorher in Kontakt gekommen bin, aber mir fällt spontan leider wirklich kein Beispiel ein für etwas, was ich wirklich schlecht fand erstmal.
Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern. Aber
gute Frage.
Gibt es auf jeden Fall, vielleicht gibt es das sogar in dem Umfang, dass wir mal sagen, so Alter, uns fällt sowas ein und wir machen mal so eine Kultklopper-Folge.
Yes, ich wollte es auch gerade sagen.
Aber da müssen wir lange drüber nachdenken, aber die Idee ist total geil.
Ralf Wiegemann, Frage für die neue FAQ-Folge. Oh, offensichtlich, ihr Pisser, schreibt er. Ihr könntet ab sofort nur noch 3 Effektpedale für die Gitarre verwenden. Welche wären das? Und falls noch Zeit ist, Grüße an Überdosis aus Stuttgart. Alles erdenklich Gute euch. Also.
Er hat noch was hinter Überdosis aus Stuttgart geschrieben. Er will die auch ihr Pisser nennen, ne?
Ah, ja.
Also nur weil wir hier fluchen, heißt das nicht, dass jeder andere hier auch herkommen kann und mit Kraftworten um sich schmeißen kann. Lieber Ralf Wiegemann, du Pisser. Ja. So, also ich glaube, es geht los. Aber danke für deine Frage. Drei Effektpedal. Oh, ist natürlich schwierig. Also natürlich ein Tube Screamer, ist völlig klar. Das Ultimate, und ich würde wahrscheinlich ein Chorus nehmen. Und wahrscheinlich noch eine zweite Serre, vielleicht ein Boss OD1 oder so.
Okay.
Oder vielleicht was Härteres. Also, wahrscheinlich würde ich tatsächlich einen geilen Chorus, definitiv einen Tube Screamer und vielleicht eine Ratte. Die drei, denke ich.
Wie wär's mit deinem Signature-Pedal, Hanno?
Ja, das hatte ich jetzt auch gedacht, aber das war mir so ein bisschen zu cheap, das jetzt zu sagen.
Ja, aber... Finde ich vielleicht nicht. Also du hast ja wahrscheinlich einen sehr guten Grund, warum das Pedal so ist, wie es ist. Ich bin ganz billig und sage ganz klar, ich würde auf jeden Fall ein Total Distortion Worship benutzen. Ist jetzt natürlich nicht offiziell mein Signature-Pedal, so ist das Ganze ja nicht gebrandet. Aber für mich als Allzweck-Distortion-Pedal definitiv benutzbar. Decay Cascade, habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, obergeiles Pedal, das Reverb in auch Distortion schickt. Einer der Modi hat auch so einen Chorus-Effekt, damit wäre der Chorus also auch abgedeckt. Und dann, ja, wie Hanno sagt, irgendwas Tube Screamer-basiertes, damit kann man nichts falsch machen.
Okay, eigentlich hast du die bessere Antwort gegeben. Ich würde somit mein Signature-Pedal, das Death über alles, auf jeden Fall nehmen, weil ich damit meine Manta-Grundsounds alle komplett abdecken
There
kann.
You go.
Ein Tube Screamer, einfach weil ich gerne Rock'n'Roll spiele. Und das Reverb-Pedal, was du gerade benannt hast, das kenne ich nicht, würde ich aber trotzdem nehmen, weil ich dann halt auch 2-in-1 habe. Ich habe ein Reverb, um irgendwelche Black Metal-Leads zu machen und solche ganzen Geschichten. Ich habe aber auch einen Chorus, um ein bisschen zu wabern.
Und dieses Pedal hat auch 3 Gain-Stages. Also du kannst, ey, das ist.
Aber wenn ich das höre, mir alles schon wieder zu kompliziert.
Es ist nicht schwer einzustellen, aber du kannst endlose Sounds damit machen. Ich muss dir mal 2 Clips schicken, die ich damit gemacht habe, die so unterschiedlicher nicht sein könnten und trotzdem aus dem gleichen Pedal kommen. Aber egal, weiter mit der nächsten Frage.
Herald of the Rocks. Welches war das dreisteste Benehmen einer Band, mit der ihr unterwegs wart oder auf einem Festival gespielt habt? Ja, Simon.
Ja, habe ich 2 Beispiele. Ein etwas harmloseres, eine Band aus Frankreich, ich nenne keine Namen, hat auf einer Euro-Tour, es war so eine Festival-Tour mit so 6 Bands oder so, die haben sich immer schön mit Tupperware am Catering bedient.
Die Geschichte hast du erzählt. Super.
Ja, das ist schon echt dumm dreist irgendwie. Schlimmer war, und hier nenne ich jetzt einfach mal Namen, wir sind mal auf so einer großen Never Say Die Tour gewesen. 7 Bands, musikalisch haben wir da nicht gerade besonders gut reingepasst mit W-Farm. Das war gerade, als bei uns die Dissonanz und die Blastbeats noch mehr zugenommen haben. Da waren Parkway Drive unter anderem dabei und als Opener, glaube ich, eine Band namens We Came as Romans. Und die Typen, das war deren erste Euro-Tour und die haben sich halt einfach unfassbar daneben benommen. Also die haben Schnaps an der Tankstelle geklaut und wurden dabei erwischt. Die haben in ihren verschwitzten Stage-Klamotten sind die einfach im Nightliner, den wir uns ja alle geteilt haben, ins Bett gegangen. Der Sänger hat sich in seiner Koje eingepisst und unser Tourmanager Chris lag in der Koje darunter und da ist die Pisse runtergelaufen. Und ich glaube, einer von den Sängern, also die haben es sich richtig gegeben, kurz gesagt. Ach ja, genau, der Gitarrist hat so viel gesoffen, dass er auf der Bühne einfach ohnmächtig umgefallen ist. Also die Typen waren wirklich... die reinste Katastrophe und haben sich so richtig selbst gefickt die ganze Zeit und andere aber auch damit in Mitleidenschaft gezogen, dass sie einfach sehr dreckig waren und gestunken haben, 10 Meilen gegen den Wind im Bus. Einer der Sänger ist, glaube ich, verstorben vor ein paar Jahren und ich glaube auch tatsächlich wegen Substance Abuse, wenn mich nicht alles täuscht. Also das war offensichtlich nur der Anfang, den wir da miterlebt haben. Die Band gibt's aber immer noch und ich glaube, die sind auch relativ eine relativ namhafte Band irgendwie. Überhaupt nicht meine Mucke, war es damals nicht, ist es jetzt nicht. Aber crazy zu sehen, wie sich so junge 20-Jährige komplett demontieren, auf jeden Fall. 4 Wochen lang und zu welch tragischen Ergebnissen das auch geführt hat.
Ja, geile Geschichten, da kann ich gar nicht so richtig viel auftrumpfen. Die lasse ich mal so stehen von Simon. Ich würde vielleicht auf dreistes Benehmen von gerne mit Vorliebe von Ami-Bands hinweisen. Geile Band, ich mag sie auch, Turnstile, aber das dreisteste Benehmen, was mir dieses Jahr untergekommen ist, tatsächlich Turnstile, riesige Hallen zu spielen und für Hoodies 100 Euro zu verlangen und für T-Shirt 50 Euro aufwärts oder sonst was und dann zu behaupten, wir haben ja keine Wahl, weil der Veranstalter bzw. die Venue will auch einen Cut haben und solche Sachen. Wer sich damit auskennt, weiß, dass Venues einen Cut nehmen, aber garantiert keinen Cut um 100 Euro für ein fucking Pullover, wo I care oder was weiß ich drauf steht. Ist einfach so, ey, mir fällt nichts mehr dazu ein. Also wirklich das allerletzte und dann so zu tun, als wären sie die eigentlichen Opfer. Also man kann auch Riesenkonzerte spielen und keine Hoodies für 100 Euro verkaufen.
I care about money.
Ja, I care about fucking money. So, das ist halt das Ding so, weißt du. Nur weil du der sympathische Prototyp bist, ja, und der schöne Prinz, heißt das nicht, dass du damit durchkommst. So, und die Leute kaufen es trotzdem. Das muss man sich mal reinziehen, anstatt die Band abzustrafen. So, ey, viel zu krass. Viel zu krass.
Okay.
Also ich meine, du hast das ja auch mitgekriegt wahrscheinlich.
Nee, gar nicht.
Ne? Das Ganze
überhaupt nicht.
Achso, ja. Also das ist so 50 Euro T-Shirt, 100 Euro Hoodie. Alter. Und du hast keine Wahl. Und dann das aber auch noch so im Hey, from the kids, for the kids, kids Hardcore-Gewand rüberzubringen, einen auf Mr. sympathisch zu machen. Und ich finde die Band wirklich gut, versteht mich nicht falsch. Und ich weiß, dass auch ultra nette Leute sind, die sich den Arsch abgespielt haben und da verdientermaßen sind, wo sie sind, wie ich finde. Und aber das ist ein sehr Ami-mäßiges Verhalten, dann irgendwie nach Europa zu kommen, zu sagen, so ja, uns bleibt da keine Wahl, weil da jemand anders noch die Hand aufmacht und das dann so eben in diesem Gewand von wegen, hey, wir sind doch einer von euch, Alter, das könnt ihr eurer scheiß Oma erzählen.
Eurer scheiß Oma, nicht eurer netten...
Eurer scheiß
Piss-Oma. Nicht der netten Oma, sondern der scheiß Oma. Ihr alle habt eine nette und eine scheiß Oma, wisst ihr Bescheid.
Also ich hoffe, die werden im großen Stil beklaut am Merchandise. Wirklich.
Rob Inc. Platte Frage zum x-ten Release, aber Meinung zur neuen Soulfly, Karma heißt die anscheinend. Ich finde, Max Cavalera scheint echt Wut im Bauch zu haben. Die Produktion ist schön dreckig. Nach Igor macht auch der nächste Cavalera einen geilen Job an den Drums. Mich hat die Platte wirklich überrascht. Eel on and don't forget about the donkeys. Ja, habt ihr...
Never will. Ja, ja Rob Inc., ich habe da nur kurz reingehört, um ehrlich zu sein, auch erst basierend auf deiner Frage. Ich find's auch nicht wirklich schlecht. Ich war nie riesiger Soulfly-Fan, muss ich sagen. Und was mir bei der Platte leider negativ auffällt, ist dieser unfassbare generic Drum-Sound. Wenn man so geil Schlagzeug spielt, also ich finde sowieso, dass 2025 ein absolutes Vorzeigejahr ist für die einfallslosesten Plattenproduktionen seit langer Zeit. Also finde ich unfassbar. Das ist absolutes Dead-End und ein Offenbarungseid, wie in diesen Jahren Platten produziert werden. So wenig Ecken und Kanten, so wenig Einfallsreichtum und gerade bei den Drums merkt man das so krass, das klingt alles so generic, du hörst einfach, also die Drums könnten auch von AI kommen.
Interessant, dass er sagt, die Produktion ist schön dreckig. Ich habe noch gar nicht reingehört, ich bin nicht dazu gekommen. Ich war so ein bisschen interessiert, weil als alter Sepultura-Fan bin ich Max Cavalera gegenüber irgendwie treu doof, auch positiv gegenüber
immer aufgeschlossen.
Soulfly ist nun eine Band, die tendenziell in ihrem in ihrer Diskografie am wenigsten für mich getan hat, was Max Cavalera-Mucke angeht. Aber ich bin offen dafür, mir die Platte reinzuziehen. Ansonsten, was Hanno sagt, gehe ich total krass mit. Ich finde, das hat mittlerweile echt Ausmaße angenommen an generischen Produktionen, dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und ich denke mir auch voll oft, selbst Genres, die mir nicht gefallen, ja, gutes Beispiel Deathcore zum Beispiel. Ich glaube, wenn eine Deathcore-Band mal eine richtig asoziale Produktion machen würde, dass das vielleicht cool kommen würde. Dass das vielleicht.
Ist sie dann überhaupt noch eine Deathcore-Band? Muss man sich auch fragen. Vielleicht gibt es bei dem ganzen Konzept dann nur Gewinner, weil man halt auch nicht mehr so komisch kategorisiert
wird. Ja, vielleicht. Ja, es ist ein guter Punkt. Vielleicht klingt eine Deathcore-Band, die sehr, sehr roh produziert ist, trotz Breakdowns dann aber einfach asozialer und mehr nach Death Metal. Das kann natürlich sein. Aber ich finde das auch extrem uninspirierend, was in Sachen Metal-Produktion abgeht. Es gibt immer mal Ausnahmen auf jeden Fall. Aber es ist selten geworden und ich habe nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl, alle jagen einem Ideal nach, was wir schon längst erreicht haben, schon vor 30 Jahren. Ja, wir haben, Andy Sneap hat schon gesichtslose, wie soll ich sagen, gute, sehr gute, und natürlich, der hat den Sound vielleicht auch bis zum gewissen Grad erfunden, aber diese super polierten Metal-Produktion, die gibt es jetzt schon so endlos, und wer im Jahre 2025 noch diese künstlichen Drums mit so einem Boosted 5150 Sound als Metal-Produktion rausbringt, dem sage ich jetzt einfach mal nach, dass er nicht eine wahnsinnig inspirierte Person ist.
Alles klar, dann machen wir weiter, Simon.
Nee, du bist dran.
Ist das
ja,
so?
Ich habe gerade die Frage vorgelesen.
Ach so.
Ja.
Benjamin
Blümchen, oh, deine Welt.
In Rivel.
Warte mal, jetzt sind okay.
Benjamin Irivel. Wie bekommt man die Musik seiner Band an möglichst viele Ohren? Ja, Simon, Labelboss. Speak to the masses.
Ja, ich hab's vorhin schon mal gesagt. A und O ist meiner Meinung nach, dass man uniken, guten Scheiß macht. Und ich glaube, was vielleicht so ein bisschen unterschätzt wird, ist, wenn man, keine Ahnung, auch in seiner lokalen Szene vielleicht ein bisschen aktiv ist. Und wenn das Material, was man macht, schon so gut ist, dass man in seiner lokalen Szene quasi undeniable ist und alle wegbläst, dann ist das vielleicht der nächste Schritt, um zumindest mit dem lokalen Hype schon mal ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Danach natürlich, es gibt für Social Media leider keine perfekte Formel mehr. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das Game hat sich selbst ausgespielt. Der Reach, den man hat auf allen möglichen Plattformen, ist zu Tode algorithmisiert und entweder du hast da Glück oder nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, kreativ sein, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist noch, da wir alle mit dem Medium Video so krass beballert werden, da auch kreativ zu sein. So, jeder kann mittlerweile mit dem iPhone ein Musikvideo filmen. So, das muss nicht mal gut aussehen. Ja, das ist so, das ist völlig egal. Aber ich glaube, einfach viel machen, viel gutes Zeug machen und sehr, sehr kreativ dabei sein, ist das A und O.
Und um Simon hier nochmal zu zitieren von früher aus dieser Folge, dir wird auch nichts anderes übrig bleiben, als einfach geile Mucke abzuliefern. Am Ende des Tages so, weil du kannst die tollsten Musikvideos machen oder die tollsten neuen, schrillen Ideen haben. Letztendlich werden Sachen dann halt auch nur, also die werden sich halt auch nur multiplizieren, auf welche Art und Weise auch immer, wenn die Musik halt auch einfach spannend ist. Also da, das glaube ich schon. Es gibt natürlich auch viele andere Beispiele, gerade jetzt irgendwie in unserer auf medialen Wegwerfgesellschaft, aber ich glaube langfristig, wenn du wirklich viel gehört werden willst, musst du viel spielen. Und auch, also das muss man auch noch ganz klar sagen, du musst halt auch einfach regelmäßig Konzerte spielen, um irgendwie, weil was bringt dir irgendwelche Aufmerksamkeit bei Instagram oder sonst was, wenn du nicht im wahren Leben, wenn man so willst, bestehen kannst. Also ne, deswegen musst du halt auch viel auf die Bühne gehen und abliefern. Und möglichst geil sein, denke ich mal.
Ja, möglichst geil sein ist immer das Allerwichtigste, das ist A und O. Dennis vorbei fragt: Wurdet ihr schon mal verhaftet wegen Sexy? Nein. Spaß beiseite, ist es realistisch und logistisch machbar, dass ihr mit euren Bands mal im Doppelpack durch Deutschland tourt? Dazu habt ihr bestimmt schon mal ein paar Worte verloren, aber ich erkundige mich trotzdem gern mal nach dem aktuellen Stand. Und dann noch Frage in ureigenem...
Ja, lass uns doch mal lieber da eben erstmal einhaken. Ja, auch so ein Kollege, der Dennis vorbei, der 68 Fragen in eine Frage packt.
Richtig.
Haben wir ja schon mal probiert, 2022, und dann mussten wir wegen Covid viele Shows irgendwie wieder absagen und dann hat das leider nicht geklappt. Vielleicht klappt es ein anderes Mal. Jo. Denkbar ist das natürlich, würden sich viele Leute bestimmt drüber freuen. Und wie gesagt, einmal waren wir kurz davor. Ja. Es gab die Flyer sogar schon mit allen Bandlogos
drauf. Das ist richtig, ja. Und dann sagt er noch, oder Frage im ureigenen Interesse, welches ist euer liebstes Album von Blut aus Nord? Kennt ihr den Kram überhaupt? Könnt ihr mit der Soundästhetik etwas anfangen? Die Frage deshalb, weil mich diese Band immer wieder bei den Eiern packt und ich mal gerne Zweitmeinung hören möchte. Ja, gutes Timing mit der Frage. Die Blut aus Nord haben ja gerade eine neue Platte rausgebracht. Ich war mal sehr, sehr großer Blut aus Nord-Fan. Ich finde aber mittlerweile, also ich finde es so ein bisschen lullig mittlerweile. Es ist alles so, ja, ein bisschen öde geworden. Ich finde die alten Sachen geil. Die 7-7 Trilogy war fett. Ich finde auch die Memoria Vetusta Sachen ganz cool. Auszugsweise die 2 und 3 mag ich sehr gerne. Viele der kleinen Splits, die gemacht haben. Aber ich glaube, die Band hat auch ein Problem. Zu viel Output. Ich glaube, eine Band...
Unfassbar ja, ja. viel.
Es ist so, wenn bei, das merke ich dann immer wieder doch bei Bands, selbst wenn ich sie wirklich gut finde, wenn eine Band irgendwie 19 Alben hat, dann verliert man irgendwann den Faden. So, ja, das ist einfach so ein bisschen so eine Sache. Und dann setzen sich, und irgendwie du hast so verschiedene Serien bei der Band auch, die sich so unterscheiden, aber auch das ist in den letzten Jahren alles irgendwie so verschwommen und mittlerweile blicke ich auch nicht mehr richtig durch. Ich merke nur, wenn die eine neue Platte rausbringen, leider kickt es mich nicht mehr so richtig.
Ja, ansonsten bleibt so, wie ihr seid, denn so macht es richtig Spaß, euch im Podcast und auf Platten zuzuhören. Feine Grüße aus Hamburg. Ja, Grüße gehen zurück an dich, Dennis. Zwei Fragen haben wir noch über. Ich mache mal weiter. JS89. Wie überzeuge ich meine Frau davon, dass sie weiterhin 9-to-5 Büro hasselt, während ich zu 90% Hausmann und zu 10% Metal-Musikant werde? Hab's mit Bestechung durch Zimtschnecken probiert, aber das reicht noch nicht. Brauche noch weitere Backtipps von Hanno. Ja, also wie kommst du darauf, dass das bei mir so wäre? Ich bin tatsächlich deutlich mehr zu Hause als meine Frau, weil die im Büro ist und das auch zum Kotzen findet, dass sie da immer hin muss. Ja, also richtig was kann ich dir nicht sagen. Es ist ja leider so, dass ich zu Hause trotzdem arbeiten muss. Ich sitze ja nicht so rum und putze das Haus und gammel hier so rum, sondern ich arbeite halt einfach von zu Hause und dementsprechend, manchmal wünschte ich mir, ich hätte so wie Simon ein externes Büro, wo ich hin könnte, um da zu arbeiten und nicht immer zu Hause. Ja. Ja, das ist mir nicht extern genug. Ja, ja. So, ne? Ich habe also richtig was, wo ich mich ins Auto setze oder aufs Fahrrad und hinfahren kann, sagen so, ey, hier wird jetzt nur gearbeitet ein paar Stunden oder so, weil das Hausmann oder zu Hause arbeiten Problem ist natürlich immer, dass man auch schnell abgelenkt ist und dann schnell Sachen, ich will nicht sagen halbärschig macht, aber so Sachen anfängt und sie nicht unbedingt zu Ende macht und sich die Arbeitstage dadurch extra in die Länge ziehen. Also wie du deine Frau bestechen kannst, kann ich dir dementsprechend nicht sagen, aber ich hätte auch gerne jemanden neben mir, der 9-to-5 hasselt, dass ich am besten gar nicht mehr arbeiten müsste. Das wäre ganz fantastisch.
Ansonsten wahrscheinlich hier noch als Tipp, wenn du trotzdem Kohle nach Hause bringst, sollte es ja kein Problem sein. Auch 90% zu Hause zu sein, während die Frau 9-to-5 arbeitet.
Punkt. Wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Ich glaube, daran wirst du dich messen lassen müssen, JS89.
Wahrscheinlich, ja. Der Hund macht hier gerade übelst Alarm, dem wird jetzt langweilig neben mir, aber ich lese trotzdem mal, oder bin ich? Wer ist dran mit Frage vor? Ich bin verwirrt.
Du, es ist die letzte, okay. Auch wenn ich es richtig
alles
sehe.
Alles klar, Domi P. Punkt, es ist die letzte, ja. Welche Venue in Deutschland spielt ihr am liebsten, also aus der Sicht des Artists? Und was macht sie für euch besonders? Willst du zuerst antworten, oder?
Nö, mach okay. Du mal, Simon.
Also, ich mochte extrem gern auf der letzten Tour immerhin in Würzburg zu spielen. Das war ganz witzig, weil vor der Tour jemand irgendwo kommentiert hat, dass es so ein scheiß Venue wäre. Hat sich dann glücklicherweise nicht so rausgestellt, sondern war super cool. Geiler Laden, guter Sound, war natürlich jetzt nicht wahnsinnig groß, der Laden, aber ausreichend. Die Hospitality war mega, also der Veranstalter super cool und seine Partnerinnen haben extrem gutes Essen gemacht und ansonsten entspanntes Ambiente an der Bar. Von daher, das habe ich so richtig wohlwollend in Erinnerung. Ich bin gerne im Juha West in Stuttgart. Grüße gehen
ja, raus. Ja,
absolut. Wirklich die korrektesten Leute. Und ich habe früher auch gerne im Cassiopeia in Berlin gespielt. Ich muss so ein bisschen, kleiner Haken ist der Sound leider selten besonders gut gewesen, aber Ambiente mochte ich immer sehr. Die Leute mochte ich sehr, die da gearbeitet haben. Und was große Venues angeht, mochte ich in Berlin das Columbia Theater immer ganz gerne. Da habe ich nur in Erinnerung, Ich hab da zwei, dreimal gespielt und ich hatte das Gefühl, immer der Bühnensound war so, als wenn einfach jemand eine CD von uns in Player gelegt hat. Das war immer so crisp ohne Ende.
Ja, hast du einige schon genannt. Ich spiele extrem gerne im Schlachthof Wiesbaden, auch geile Leute und immer geile Manta-Shows gehabt. Also Wiesbaden ist cool. Knust Hamburg finde ich geil. Fabrik Hamburg finde ich auch richtig stark. Bremen Schlachthof ist natürlich immer Heimspiel, weil das halt auch emotional eine Verbindung gibt, weil man da in seiner ganzen musikalischen Sozialisation so viele geile Bands und wichtige Konzerte selber erlebt hat. Deswegen ist es natürlich cool, da selber auf der Bühne zu stehen. Ansonsten, Turok in Essen immer stark.
Habe ich nur einmal gespielt, als auf meiner allerersten Tour als Opener.
Ja, ist immer geil da. Gute Leute, bin ich gern. Und ansonsten, was fällt mir noch ein? Das ist so die Sache. UT Konnewitz in Leipzig, immer stark. Da bin ich immer gerne. Ja, also, gibt viele Orte, die cool sind. München ich bin...
Feuerwerk, ich mochte immer das Feuerwerk. Das, ja. Da haben wir auch... bumsfidele Abende verbracht alle. Da haben viele Leute, ich nicht, aber viele Leute immer sehr gesoffen oben im Band-Apartment. Das ist eigentlich immer eskaliert, aber auf so eine entertainende Art und Weise. Fällt mir gerade noch so ein, wo du München sagst.
Simon! Hallo! FAQ 2025, wir haben es im Kasten, mussten es tatsächlich auf 3 Folgen aufteilen, weil ihr nicht enttäuscht habt und so derbe abgeliefert hat, was eure ganzen Fragen betrifft. Machen wir nächstes Jahr wieder oder übernächstes Jahr, mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Danke für die aufschlussreichen Antworten, Simon. Mhm. Danke für die kurzweiligen Unterhaltungen und wir hören uns sehr bald wieder.
Das soll so sein, ja.
Alles klar, verbleibe munter und gesund und alles weitere später.
Dido, ciao.
They serve one master. That is destruction.